So, hallo Leute, wir sind wieder da. Das ging eigentlich fast schneller als gedacht. Ich hatte in der letzten regulären Folge ja gesagt, ja, dass es vielleicht noch einige Special Editions geben könnte von diesem Podcast. Ja, und heute ist eine Special Edition. Special Edition ist ein Begriff aus dem Marketing und ich zitiere jetzt mal, was das heißt. Also, das ist eine Special Edition, unterscheidet sich typischerweise durch eine oder mehrere Besonderheiten. Das sind quasi Extras von der standardmäßigen Ausführung. So, und so eine Besonderheit, die ist heute hier, nämlich in Form eines leibhaftigen Großmeisters. Das ist der Sebastian Siebrecht, der ist heute hier im Jugendzentrum Werden und hat einen ganzen Schachtag, ja, mit Kindern und Jugendlichen für uns gemacht. Also, schön, dass du da bist und schön, dass du die Zeit hast hier für die Aufzeichnung.
Danke, Markus.
Ja, außerdem ist es so, dass wir die Aufzeichnung hier im Jugendzentrum vor Ort machen. Also wir sind quasi hier noch ganz dicht dran an dem Schachtag, der heute stattgefunden hat. Ja, Sebastian, wie war es denn? Wie war der Tag?
Ja, war fantastisch. Also heute Morgen haben wir früh angefangen, haben erstmal ein paar Anfänger da gehabt, wo man halt richtig die Ritterburg noch erklärt, wie die einzelnen Figuren gehen, die Gangarten und dann natürlich auch, wie alles schön zusammenwirkt. Und dann ging es dann natürlich weiter im fortgeschrittenen Training, wie das Zentrum belegt wird und dass man da immer darauf achten muss, dass man dann auch schnell seine Figuren entwickeln kann, alle Figuren Eigenschaften, Fähigkeiten haben. Und haben die Kinder alle super mitgemacht, haben alle viel aufgenommen. Ein paar Erwachsene waren auch dabei, haben auch gut zugehört, haben mir auch schon gesagt, dass sie viel gelernt haben. Das freut mich natürlich, dass sie das dann nachher selber im Kindertraining weitergeben können. Und so hat sich der ganze Tag dann weiterentwickelt, wurde halt alles aufeinander aufgebaut und dann wurde es immer stärker. Und nachher haben wir dann auch einen Simultan gemacht. Also einer gegen alle, da durfte ich gegen alle auf einmal spielen, gegen 20 Kids und auch ein paar Erwachsene. Und dann ging es weiter noch mit Schlag den Großmeister.
Und da hat dich jemand geärgert beim Simultan?
Versucht haben sie es alle, aber ich durfte eine weiße Weste. Ich nehme das auch immer sehr sportlich, also ich versuche immer alles zu gewinnen. Ich verteile da keine
Ja.
Geschenke, tut mir leid.
Ist sowieso so ein Wesenszug, glaube ich, auch bei dir, ne, beim Schach. Also kämpferisch
Ja.
passt schon, ne, das Attribut bei dir, oder?
Ja, absolut. Ich kämpfe immer alles aus. Ich habe nie Großmeister Remise geschoben oder so. Ich war immer einer, der halt immer lieber spielt, aber ich bin halt schon eher vom Typ her so und auch in allen anderen Lebensbereichen. Ich reizt das immer manchmal ein bisschen zu viel wahrscheinlich aus, aber ich gehe halt immer, dass ich das halt voll mitnehme. Also sehr intensiv und auch so heute die Partien, habe auch immer versucht, was anderes zu spielen. An jedem Brett gab es eine andere Eröffnung und da nehme ich gerne die Herausforderung an und ja, die haben mich alle hier sehr gefordert heute in Werden, aber am Ende durfte ich doch alle Partien gewinnen.
Ja, sehr gut. Also Anlass des Podcasts und der Aufzeichnung hier ist natürlich, dass wir unser Vereinsjubiläum haben, also 100 Jahre Schachfreunde Werden. Wir haben schon ein paar Podcast-Folgen aufgezeichnet und jetzt ist es halt die erste sozusagen mit einem externen, aber so ganz wahnsinnig super extern, sage ich mal, bist du jetzt eigentlich auch nicht, weil wir beide persönlich kennen uns schon sehr lange, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und mit unserem Verein hattest du, glaube ich, auch diverse Male schon Kontakt, ne? Also zum Beispiel auch im Rahmen deines, ich sag mal, deiner Marke Faszination Schach, ne? Da geht es um Kinderschach. Da hatten wir sicherlich schon häufiger Kontakt. Ich weiß auch nicht genau, was alles in Schul-AGs und so gelaufen ist.
Genau.
Also schon, ja, langjähriger, weiß ich nicht, irgendwie Begleiter, Kontaktperson unseres Vereins bist du. Hast ja auch ein paar Mal, glaube ich, schon, ja, ein paar Mal, weiß ich nicht, aber mindestens einmal hast du ja auch schon gespielt im Jugendzentrum, kann ich mich persönlich daran erinnern. Da gab es mal ein Blitzturnier. Ja, gut, so ist das alles. Also, du bist gebürtiger Herdecker, habe ich in deinem Wikipedia-Eintrag gelesen, aber eigentlich bist du Essener, also ein Großmeister aus Essen, weil in deinen ersten 3 Lebensjahren warst du, glaube ich, nicht hier, aber seitdem
Genau.
dann immer bist du hier aufgewachsen und lebst jetzt aber mit deiner Familie in Südfrankreich. Das ist schön da, oder? Also,
Ja, da kann man.
wenn man dich so sieht, meistens so siehst du aus, als kommst du aus dem Urlaub, liegt schon auch mit da dran, dass da wahrscheinlich
Ja,
gutes
absolut.
Wetter ist, wo du wohnst, oder?
Ja, das ist halt also der südwestlichste Zipfel von Frankreich, also direkt an der spanischen Grenze. Also wenn wir uns auf den Hausberg geht, das ist also am Fuß der Pyrenäen, wo es halt ins Mittelmeer reingeht. Man hat halt die Berge, der Hausberg, wie gesagt, der Pignerus ist bei uns 1256 Meter hoch, da kann ich immer schön hochgehen und dann immer zwischen Spanien und Frankreich immer hin und her hüpfen auf dem Kamm. Aber man kann halt genauso gut einfach mal kurz ins Mittelmeer hüpfen und ein bisschen schwimmen. Es ist 8 Kilometer von uns entfernt, das Meer. Also von daher kann man auch mal einen kleinen Triathlon machen, kann mit dem Fahrrad dahin fahren und ein
Sowas
bisschen
tust du.
rumjoggen. Und ich bin aber natürlich meiner Heimat sehr verbunden, Essen. Und meine Familie, Eltern, Geschwister leben auch noch hier, größtenteils. Und ich bin natürlich auch immer noch meinem Heimatverein Katernberg hier sehr verbunden. Und mit Werden ist es wirklich so, wir haben immer schon viel, die hatten ja immer ein sehr starkes Team, egal ob es früher Stefan Barthelmes war, Uwe Clausen, die haben mir immer sehr geholfen, auch beim Grundschulschachturnier, das ich ja jetzt auch schon seit 15 Jahren mache mit der Sparkasse zusammen. Und das wird auch dieses Jahr wieder stattfinden, hier am 10.06. Deswegen, ich versuche immer schon auch Essen immer noch die Heimat zu stärken, ne, wo es geht. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut über die Einladung hier zum 100-jährigen Jubiläum. Und von daher war das für mich auch keine Frage. Also da komme ich natürlich gerne nach Essen. Und es ist jetzt nur dem geschuldet, ich habe halt eine französische Frau. Und nachdem ich dann irgendwann zu viel gearbeitet habe, hat sie halt dann gesagt, ja, dann möchte sie auch mal wieder da sein, wo halt ihre Familie lebt. Und deswegen ist das auch für alle Beteiligten völlig in Ordnung. Es ist halt nur 1300 Kilometer hier zu der Basis nach Essen, ist halt immer schon eine kleine Marke.
Ja, das ist schon echt eine Strecke. Ich habe vor 2 Jahren zum ersten Mal Urlaub gemacht in Südfrankreich. Ich war überrascht, wie schön es da ist.
Also kann ich nicht überrascht sein.
Ich war vorher noch nie da. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also ihr habt, glaube ich, sowohl Berge als auch Meer. Ne? Sowieso eine schöne Mischung. Ich glaube, nach Barcelona ist auch gar nicht so ganz weit.
Ja, 180. Ne? Wir wohnen in so einem Dreieck von Barcelona, Montpellier, Toulouse, alles 180. Mhm. Aber ich finde, also da, wo wir wohnen, ist extrem schön, aber generell ist halt Frankreich total schön. Und das kommt noch dazu, ich hatte schon immer eine Affinität zu Frankreich. Ich habe früher auch immer schöne Schachturniere da gespielt. Ich habe mal das Weinturnier gewonnen im Medoc damals in der Nähe von Bordeaux und habe früher meine Kinderurlaube auch schon mit meinen Eltern halt am Atlantik verbracht. Hatte halt immer eine Beziehung nach Frankreich und fand Frankreich immer toll, egal ob die Landschaft, das Essen, die Leute, hat mir immer sehr, sehr zugetan und ich war auch damals immer ein großer Fan von der Tour de France. Da hat man halt die ganze Region immer sehr kennengelernt und habe ich eigentlich immer so als ein bisschen Erdkundeunterricht auch gerne immer mitgenommen, ob es jetzt die Alpen sind oder die Pyrenäen. Ja. Also das fand ich immer ganz fantastisch und von daher habe ich immer schon Bezug zu Frankreich und deswegen war ich jetzt auch meiner Frau nicht so böse, als sie dann gesagt hat, ja, jetzt müssen wir mal nach Frankreich
gehen. Ja, wir könnten jetzt fast hier direkt von Höcksken auf Stöcksken kommen, muss jetzt aufpassen, dass das nicht passiert, weil so ein Stichwort von dir ist auch irgendwie Campingplatz in Südfrankreich. Ich glaube da irgendwie in deiner jüngeren Zeit warst du da häufiger, ne?
Soweit ich weiß. Ja, kann man drüber sprechen. Also es gibt da tolle Turniere in Frankreich, kann ich wirklich alle nur empfehlen, mal ein Turnierchen auszusuchen. Egal ob jetzt in den Bergen, also die machen auch sehr viel in den Alpen, tolle Turniere im Sommer. Und man kann so eine ganze Serie spielen. Also noch, weil wir sind ja schon Katalonien, also bei uns, also das ist die französische Seite von Katalan. Und da gibt es so einen richtigen Circle. Also da könntest du von Mai bis September jede Woche ein Schachturnier spielen. Die Zeit habe ich halt auch nicht, aber da geht es auch dann nach Andorra. Mhm. Also gibt es ganz tolle Turniere in den Bergen, aber auch direkt am Meer. Mhm. Barcelona, Sitges und so gibt es tolle Turniere auch am Strand. Aber wie gesagt, das ist dann wahrscheinlich jetzt zu viel, wenn ich jetzt über alle tollen Turniere vorschlage.
Also sowohl schachlich als auch privat. Gute Gründe, weshalb man da wohnen kann. Also sehr gut. Dann noch die Bemerkung von dir, die Hoffnung war irgendwie, dass du weniger arbeitest, wenn du in Südfrankreich wohnst. Ist das denn eingetreten? Hat sie sich bewahrheitet, die Hoffnung deiner Frau? Oder wie ist das jetzt?
Ja, ich habe es irgendwann mal übertrieben. Da war ich so 25 Wochen mit Faszination Schach unterwegs. Also man muss sich das vorstellen, Faszination Schach habe ich ja 2012 gegründet. Und im ersten Jahr eine Schachwoche, im nächsten Jahr 2, dann 5, dann 10, dann 20, also jedes Jahr verdoppelt. Und dann irgendwann 20, dann 40 ging nicht, dann bin ich auf 25 hochgegangen und das war aber dann auch der Peak. Und weil ich halt auch noch andere Veranstaltungen mache, ich bin ja auch noch Turnierdirektor, mache ein paar exklusive Veranstaltungen, auch noch für Unternehmensberatung, Workshops und so weiter, haben wir dann irgendwann gesagt, nee, das ist zu viel. Und ich habe das jetzt ein bisschen reduziert, ne? Aber dieses Jahr, ich mache trotzdem noch 15 Schachwochen und halt auch noch ein paar andere spannende Projekte, aber das ist jetzt eigentlich, ich hoffe, auch ganz okay so. Also man muss sich das so vorstellen, ich bin halt dann auch manchmal echt zwei Monate am Stück zu Hause, aber ich bin halt dann manchmal auch ein bisschen unterwegs. Ne? Okay. Das ist halt einfach so. Also da muss man halt immer, ist so ein Spagat, ne? Für die Familie, muss man halt gucken, wie man es gescheit hinkriegt. Und wir versuchen dann mal eine gute Lösung zu finden.
Gut, jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen abgeschweift. Jetzt ist hier wieder ein bisschen Ordnung rein. So, ich muss dich erstmal vernünftig vorstellen. Also, Sebastian Siebrecht, geboren in Herdecke, habe ich schon gesagt, erst 3 Lebensjahre, dann bist du in Essen aufgewachsen. Ja, in Essen groß geworden, dann auch den Kontakt zum Schach in Essen dann auch bekommen. Und zwar an einer Schule auch, ne? Also eigentlich so ähnlich wie das, was du jetzt auch dann auf der anderen Seite als Lehrer sozusagen den Kindern dann beibringst. Bei uns beiden ist es so, Wir sind gleicher Jahrgang. Ja, darf ich jetzt sagen. Ne? Geboren 1973. Ich bin ja selbst auch betroffen.
Ne? Siehst deutlich jünger aus, das muss man dazu sagen.
Merci, ja. Weiß nicht, ob ich das bestätigen kann, aber danke. So, und das heißt, wir haben auch dann etwa zeitgleich angefangen, Schach zu spielen im Verein. Ne? Wenn ich es bei dir richtig gelesen habe, warst du 11, als du angefangen hast. Ich war, glaube ich, 10. Und jetzt persönliche Begebenheit. Ich weiß noch, dass wir beide dann auch mal so ein Jugendturnier in der Essener Jugend gespielt haben. Eins der ersten Turniere, an die ich mich erinnern kann. Da warst du auch dabei.
Partieformular habe ich noch.
Hast du da noch eine Erinnerung dran?
Ja, genau. Ja. Aber du warst immer sehr sympathisch. Also das darf ich ruhig schon sagen. Und ja, ich habe eigentlich generell sehr gute Erinnerungen an die Jugend. Man muss dazu sagen, ich hatte ein Riesenglück mit der Schule, also mit dem Helmholtz-Gymnasium. Damals, wir hatten halt einen Schach-AG-Lehrer, den Rolf Halmsoth, und der hat dreimal die Woche AG angeboten. Montags, Dienstags, Donnerstags, immer 2,5 Stunden. 15.30 Uhr bis 18 Uhr, das war halt unglaublich.
Das ist schon echt ein Brett, oder?
Also das war also Wahnsinn.
Für Kinder?
Ja. Und aber ich habe das geliebt. Ne? Ich war total begeistert und war eigentlich immer da. Habe ja nebenbei noch Basketball gespielt, aber das war wirklich immer, dass ich beim Schach war. Da gab es gar keine Diskussion. Und das war eigentlich dann schon, genau, als ich mit 11 war, so, ich sag mal, in der 5. Klasse, 2. Halbjahr, habe ich angefangen. Und dann ging es halt richtig durch. Mhm. Und dann hatte ich halt auch einen Freund, der war auch bei uns in der Jugend, der Kai Ulrich. Der war bei mir auch im Unterricht zusammen. Und dann haben wir zwischendurch auch im Unterricht blind spielen dürfen. Und ja, das war so der Beginn des Schachs bei mir. Ne? Und dann hatte ich halt auch einen, mit dem ich mich gegenseitig so ein bisschen hochpushen konnte. Und deswegen ging das dann auch relativ schnell ganz gut.
Du hast in der Schach-AG dann schon blind gespielt? Blindpartien?
Relativ früh. Also okay. Wir haben das dann im Matheunterricht, wir hatten einen coolen Mathelehrer, der hat uns das erlaubt, dass wir dann auch mal blind spielen durften.
Während des Unterrichts?
Ja, und das hat sich ja
das
so...
Das ist dann tatsächlich ein cooler Mathelehrer.
Und das hat sich ja so ergeben, dass man halt alle 10 Züge dann so ein Upgrade machen konnte, dass man halt dann nochmal das Brettchen aufbauen konnte, ne, so einzeichnen konnte, ob wir beide noch im Thema waren.
Und wie fanden die anderen Schüler das?
Die haben das nicht so mitgekriegt. Also es war okay. Es war jetzt... Das war jetzt auch nicht jede Stunde und so. Das war jetzt. Also, wir haben auch schon recht viel Schach gemacht. Wie gesagt, alleine diese dreimal die Woche Schach-AG war schon sehr intensiv. Dann war Freitags ja immer noch in der Eisenbahner Schachgesellschaft, war ja noch immer in der Kantine dann auch unser Jugendtraining. Und das war schon eine tolle Zeit. Also für Schach. Also, das kann ich nicht anders sagen. Also, da bin ich sehr unterstützt worden. Ich glaube, du hattest in Werden damals nicht so einen Support.
Also, nee, das stimmt. Also,
Da warst du so ziemlich der Einzige, ne? Da gab es noch Andreas Beil, der war ein bisschen älter.
Ja, wir waren ein relativ kleiner Verein zu der Zeit. Aber jetzt, du hast dir das natürlich dann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, genommen. Ne? Also es ist ja auch so, wie viel Ehrgeiz und so man da reinstecken möchte. Das war bei dir dann wahrscheinlich offensichtlich auch deutlich mehr als zum Beispiel bei mir.
Ja, aber das war bei mir immer, das kam von alleine. Ne? Es war jetzt nie so, dass ich mich irgendwie zwingen musste oder so. Es ging echt immer einfach über die Begeisterung. Ich wollte immer Schach spielen und habe dann halt auch viel gelesen. Und das Blindspielen kam eigentlich auch dadurch, ich hatte damals die Schachwoche dann abonniert. Das war so ein aus der Schweiz, so ein Partienheftchen. Und da habe ich dann die Züge immer einfach nachgespielt im Kopf. Dadurch habe ich halt relativ schnell ein gutes Gedächtnis für diese
Schachwoche. Das ist jetzt schon ein sehr schönes Stichwort, weil... ich mache gleich noch so einen Themenüberblick, ne, was ich jetzt gerne heute eigentlich mit dir besprechen würde. Und ein Thema spielt, hat eine Verbindung, eine starke Verbindung auch zum Blindspielen. Da geht es dann so ein bisschen um die Unterschiede, ne? Großmeister, Amateur, so. Ja. Und da würde ich gleich einmal gerne mit dir drüber sprechen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Stichwort dafür. Aber komm ich gleich drauf zurück.
Okay.
So, ich war eigentlich noch bei der Vorstellung von dir. Noch eine persönliche Verbindung von uns beiden ist, dass wir auch zusammen studiert haben, ein paar Semester an der Ruhr-Uni Bochum. Jurastudium war das, ne? Ja, da haben wir, glaube ich, auch tatsächlich mal im Hörsaal gesessen. Ne? Ich glaube, bei irgendeiner Begebenheit gab es wahrscheinlich auch mal einen Steckschach dabei oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber wahrscheinlich wird es so gewesen sein. So.
Das glaube ich eher nicht. Ein Steckschach? Nee, also... Aber ich war auch nicht so viel an der Uni. Deswegen, ich habe ja relativ früh schon eine Eventagentur gegründet und ich habe dann relativ früh gemerkt, dass das nicht mein Lebensbereich ist. Ne? Also die Osterweihe war super als Ausbildung, kann ich auch bis heute noch gebrauchen. Ich nehme das immer noch für die Vertragsausarbeitung. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich nicht in diesem Bereich arbeiten werde. Also das war für mich ganz klar. Also
ja, hat es dann ja auch schon ganz gute, oder zwei Standbeine sogar, ne? Also
genau,
ein
also
aktives Schach und dann Eventagentur.
Genau.
Also ja, das hat das dann ja auch überlagert dann. Okay, also lebst in Südfrankreich, haben wir gesagt. Ja, von wo fliegst du immer, wenn du da startest?
Ich habe aber noch eine Bleibe hier in Essen, ne? Also ich habe noch einen Wohnsitz in Essen.
Ach so.
Ich zahle auch ganz fleißig Steuern in Deutschland.
Ah, okay. Also im erweiterten Sinne dann schon pendeln, was du machst.
Ja. Okay. Genau. Also ich habe hier eine Basis, aber ich sag mal, der private Lebensmittelpunkt mit der Familie ist natürlich in Frankreich, aber meine Firma sitzt hier in Essen und ich habe auch hier ganz normal noch Wohnung und halt auch noch Familie und noch ein Haus und also ist alles gut.
Ja, sehr gut. Von wo fliegst du immer? Aus Südfrankreich? Flughafen?
Genau, also bei uns ist es so, wir wohnen eigentlich direkt am Perpignan. Das ist so 25 Kilometer von uns, ist der nächste Flughafen, aber da muss man halt über Paris immer fliegen und in Paris musst du dann umsteigen und das dauert alleine schon unglaublich viel Zeit und das ist sehr kompliziert, in Paris dort von dem einen Flughafen zum anderen zu kommen und deswegen fliege ich meistens von Girona, also von der spanischen Seite, der ist so 85 Kilometer von uns entfernt und das ist eigentlich so mein Hauptflughafen und von da aus kann ich eigentlich immer sehr gut hier nach Düsseldorf fliegen und aber auch jetzt zum Beispiel, ich fliege oft nach Berlin, das mache ich aber dann sogar von Barcelona. Also ich kann ja bequem mit dem Auto nach Barcelona fahren und von Barcelona fliege ich dann nach Berlin zum Beispiel oder nach Stuttgart letztens zu einer Schachwoche. Das geht auch. Da muss man halt immer nur gucken, ich habe halt immer das Equipment, ne? Ich habe ja immer Riesenschach dabei, das kann man nicht mal eben so Ruckepack nehmen und mal eben im Flieger mitnehmen.
Deswegen fast ist wie so ein Musiker, ne? Der sein großes Musikinstrument.
Da muss man so eine kleine logistische Meisterleistung immer hin, aber das habe ich bis jetzt auch immer ganz gut hingekriegt.
Also es ist dann schon eine Tour, ne, wenn du loslegst, also wenn du losfliegst und dann mit der ganzen Orga und der Logistik und so.
Ja, also jetzt, wie gesagt, gestern bin ich ja von Girona nach Karlsruhe, nach Baden-Baden geflogen, weil ich da vorher ein Event hatte. Das heißt also, ich bin dann Ostersonntag dort nach Hause zur Familie geflogen, konnte dann Ostereier noch in Ruhe verstecken und dann bin ich halt zurückgeflogen und war aber dann trotzdem halt gestern den ganzen Tag wieder unterwegs, weil dann fährst du halt erst vom Perpignan nach Girona und von Girona fliegst du nach Karlsruhe, von Karlsruhe fährst du mit dem Auto hier hoch und jetzt habe ich das ganze Equipment dabei, weil ich danach halt auch noch aktiv sein darf.
Ja, okay. Ja, fast wie ein Rockmusiker, unglaublich. Also, okay. So, Jahrgang 1973 sind wir beide. Das führt zu einem echten Freezer-Thema jetzt. Also letztes Jahr war es soweit, ne? Wir sind beide 50 geworden. Okay, und man dürfte sich jetzt offiziell für Seniorenturniere anmelden, ne? Ist dir das bewusst, Sebastian?
Also das wurde mir schon nahegelegt, ich könnte das machen. Zum einen kann ich, aber ich habe zurzeit leider gar keine Zeit, Schachturniere aktiv selber zu spielen, weil ich halt so viel Organisation mache und so viel spannende
Projekte habe. Also ich würde es noch nicht tun, kann ich direkt mal sagen. Also ich glaube, Seniorenturniere, weiß ich nicht, stelle ich mir erst so ab 60 vor, aber keine
Ahnung. Das hat halt Vor- und Nachteile, ne? Also die Senioren spielen immer vormittags, ne? Morgens um 9, ne? Dann hast du danach den ganzen Tag Zeit. Ich mag aber auch lieber nachmittags eine Runde spielen, morgens auf den Berg gehen, Natur, ein bisschen Sport machen. Gefällt mir eigentlich auch besser und ich mag halt eigentlich immer das Multikulturelle und das Generationsübergreifende, deswegen mache ich auch fast schon Schach. Ich habe halt die ganze Zeit nur mit Kindern zu tun, aber halt auch trotzdem mit Erwachsenen und ich fühle mich auch noch nicht dem Seniorenkreis zugehörig, aber das ist ja...
Darauf wollte ich doch hinaus.
Das ist ja eigentlich nur eine Geschichte von der FIDE, dass man mit 50 ist auf einmal Senior. Also für mich sind Senioren ist halt 60. Ne? Also ich finde, 50 ist mal kein Senior. Also dafür sind wir noch zu fit.
Okay. Wie war denn der 50. für dich? War es unangenehm?
War kein, oder nee, also
kein großes Ding?
Oder? Nee, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht gealtert an dem Tag. Aber wenn man die Zahl da stehen hat, ist es schon ein bisschen sonderbar. Also,
ja,
weil ich mich
geht
da auch,
mir auch so. Ja.
Also ich fühle mich überhaupt nicht wie ein 50-Jähriger. Und aber es ist halt so, ne? Wir können ja nichts machen. Wir sind halt schon so alt. Und sollen wir lieber sagen, toi, 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 dass wir noch so fit sind und dass es uns gut geht, auch körperlich. Und dass man halt noch keine Blessuren hat oder Malesse. Aber das wird wahrscheinlich leider irgendwann auch kommen. Ne? Aber du hast mir ja schon gesagt, du machst ja noch Kontaktsportarten und so. Das ist natürlich...
auch nicht mehr viel. Ne?
Also ich mache halt viel Laufen und Bergwandern.
Bei mir
und
so. Ist auch Golf schon im Portfolio. Also
okay.
Ja, das ist natürlich auch was. Ein bisschen Fußball gibt es auch noch. Okay. So, dann... Mal kurz der Überblick, also an Dingen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Das eine ist natürlich Faszination Schach, also das ist, ich sag mal, deine Marke und dein Herzblut, also das, was du, glaube ich, mit allem, was du hast, gerne machst, ne? Also Schach mit Kindern, was du heute eben auch gemacht hast bei uns hier im Jugendzentrum. Dann ein Thema, das ist so ein bisschen der Werdegang zum Großmeister, also Großmeister aus Essen, davon haben wir nicht so viele, ne? Höchstwahrscheinlich nur dich, nur einen.
Bis jetzt hat es nur einer geschafft.
Ja, und ja, das wäre noch so ein Thema, das mit dem Bindspiel vorhin als Stichwort. Und dann vielleicht noch so ein bisschen links und rechts des Weges, haben wir eigentlich jetzt gerade auch schon gemacht, ne? Mit Dingen aus Südfrankreich und sowas. Und am Ende des Podcasts gibt es hier ein Quiz, damit würde das Ganze dann hier beschlossen.
Okay.
Okay, dann ja, würden wir loslegen mit Faszination Schach. Da kann ich direkt vorweg schicken, dass du, wer sich dafür wirklich ganz detailliert interessiert, den verweise ich jetzt mal auf einen anderen Podcast. Den hast du vor so, ich glaube, 2 Jahren geführt mit Michael Busse, heißt er. Und der Podcast heißt Schachgeflüster. Den kann man bei YouTube sich angucken. Ja, und da hast du sehr viel über Faszination Schach erzählt, ne, auch so ein bisschen über die Hintergründe und sowas alles. Und hier erzählen wir es natürlich trotzdem auch, aber wer dann noch mehr wissen möchte, der kann sich auch gerne diesen anderen Podcast dann natürlich angucken. So, ich mache mal eine kleine Vorlage. Also Faszination Schach ist, hast du erfunden. Und im Prinzip, ja, also es ist eine ganz tolle Marke. Und im Prinzip geht es darum, dass du mit deinem Team in Einkaufszentren gehst und dass ihr da Schach anbietet für jeden, der eben Schach spielen möchte. Das können Kinder sein, das können aber, wenn ich richtig informiert bin, auch Erwachsene sein. Also im Grunde jeder, der das dann da vor Ort machen möchte, den kostet das auch nichts. Und ihr macht da dann auch eine ganze Schachwoche unter Umständen. Ne? Also jeden Tag wird da was angeboten. Und das läuft auch noch. Ne? Also das ist das, womit du hauptsächlich eigentlich beschäftigt bist, oder?
Ja, das ist also das auf jeden Fall das zeitintensivste. Weil eine Schachwoche, die geht immer von Montags bis Samstags. Die ist so aufgebaut, jeden Tag 10 Stunden volles Programm. Jeden Tag 10 bis 20 Uhr. 6 Tage die Woche, von Montag bis Samstag. Das heißt, das sind schon mal 60 Stunden einfach Schach vor Ort. Das Programm ist so aufgebaut, wir machen immer 10 bis 15 Uhr. Das gehört eigentlich den Kindern im Vormittagsbereich, dass wir die Schulen einladen aus der Region. Die kriegen dann immer einen 90-minütigen Crashkurs, ne, einen Workshop von 10 bis 11.30 Uhr, 11.30 Uhr bis 13 Uhr, 13.30 Uhr bis 15 Uhr, dass wir jeden Vormittag 3 Schulklassen da haben, fast 100 Kinder jeden Vormittag. Die lernen von der Pike auf, wirklich wie die Gangart der Figuren ist, dann machen wir kleine Minispiele, erste Bärenthaler Bauernkloppe, die Wertigkeit der Figuren kennenlernen.
Ja, du erklärst das dann auch sehr kindgerecht, ne? Also genau. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen, du hast seit der Covid-Zeit dann auch einen YouTube-Kanal, glaube ich, ne?
Ja.
Und da erklärst du die Dinge auch, also in kleinen Videos. Aber das ist auch im Prinzip das, was du dann, also wenn jetzt ein kleines Kind noch gar nicht so viel Schach kann, würdest du dem das auch vor Ort erklären bei Faszination.
Absolut,
Schach. Ja, und ein Stichwort war jetzt, Bärenklopp hast du erwähnt, dann gibt es noch die Ritterburg, hast du vorhin auch schon mal erwähnt.
Ja, genau.
So, und die Ritterburg ist die Grundstellung der Figuren. Ne? Also die beiden Türme stehen außen,
ja.
Das Königspaar steht in der Mitte und so weiter.
Genau.
Ja, okay. Und so erklärst du das, also eben sehr kindgerecht. Ja, und machst das auch nicht alleine, sondern auch mit einem Team.
Ne? Genau, ich habe immer sehr nette Mitarbeiter dabei, also die einfach sehr kinderlieb sind. Das ist das Wichtigste, größte Voraussetzung. Aber die müssen natürlich auch eine gewisse Spielstärke haben. Also ich habe meistens deutsche Jugendmeister, deutsche Jugendmeisterinnen dabei oder halt auch internationale Meister. Wir hatten auch schon Elisabeth Petz dabei, also auch sehr prominente Unterstützung, viele Nationalspieler dabei. Aber das Wichtigste ist eigentlich wirklich, dass die Teamer gut umgehen können mit den Kindern. Weil das Wichtigste ist für mich halt morgens die Kinderausbildung, 10 bis 15 Uhr. Das ist halt von Montag bis Freitags, dass wir da wirklich jeden Tag eigentlich 100 Kinder haben, fast 500 Kinder die Woche über. Und am Nachmittag machen wir dann sozusagen Show-Ex. Ne? Das ist dann von 15 bis 18 Uhr ist so der zweite Bereich, der zweite Block. Das muss man sich vorstellen, da spielen wir halt Schlag den Großmeister. Also Handicap-Schach spiele ich mit einer Minute G5, Blindschach spiele ich da. Oder simultan spielt einer von uns aus dem Team, einer gegen alle. Das ist halt auch immer sehr, sehr angesehen und sehr, sehr beliebt bei den Teilnehmern. Das ist aber alles dann schon offen für alle Altersfelder. Und dann gibt es abends um 18 Uhr bis 20 Uhr gibt es dann immer ein Blitzturnier. Das ist dann eher für die Arrivierten, die schon ein bisschen Schach spielen können, auch Clubspieler. Da gibt es auch immer Preise. Und wir haben natürlich auch so ein paar Sidekicks wie Fritz und Ferdi stellen wir vor oder Konditionsschach, so mit Schachuhr, wo das Schachbrett so 5 Meter entfernt ist, dass man so ein bisschen Traffic hat, ein bisschen Laufspiele da hat. Und
hast du das heute eigentlich auch gemacht? Hier?
Habe ich vorgeschlagen, aber die Kinder waren hier ein bisschen zu faul.
Die wollten nicht rennen?
Die wollten okay. nicht rennen mit mir. Aber ich habe es angeboten.
Rennst du denn gerne oder ist das was, wo du dann sagst, oh, ist gar nicht schlimm, dass es ausfällt?
Nee, also ich weine jetzt nicht, dass ich jetzt nicht rennen muss, weil ich hatte gar keine Sportschuhe an heute ausnahmsweise. Aber ich habe das früher richtig, was heißt professionell gemacht? Wir haben das in Cannes gespielt, da habe ich das kennengelernt. Richtig an der Crozette da, am Strand, auf dem roten Teppich, da vor dem Palais des Festivals. Da haben wir da eine Weltmeisterschaft gespielt. Das war Wahnsinn. Und das war
richtig im Konditionsblitz.
Ah, okay. Und dann habe ich das auch gespielt auf dem Campingplatz, den du vorhin schon mal angesprochen hast. Das war immer richtig hart, weil das war dann immer im Hochsommer. Und da wurde man das war richtig spitzig. Also, und die haben dann auch mal 12 Meter Entfernung gemacht. Also es war richtig sportlich. Und dann durch den Matsch,
durch den Staub. 12 Meter, ein Weg.
Ein Weg, 12 Meter.
24 Meter, bis man den nächsten Zug gemacht hat. Okay.
Also die Uhr ist halt 12 Meter entfernt vom Schachbrett.
Ja.
Und das heißt, um halt, du musst halt hinlaufen, dann die Uhr drücken und wieder zurück. Das sind 24 Meter pro Zug, die du absolvierst.
Partie hat das wird 40, 50 Züge? Okay.
Ja, dann machst du das schon ist echt Konditions. Das ist richtig sportlich, ne? Und da geht's also, wenn es so im Hochsommer ist und so richtig heiß ist, das ist schon eine schwitzige Angelegenheit. Aber macht total Spaß. Und ich habe natürlich einen großen Vorteil, lange Beine und nicht so unsportlich, ne? Und kann ein bisschen Schach spielen. Ja. Das sind schon ein paar Voraussetzungen,
die muss man jetzt vielleicht noch einmal sagen, also für die, die dich vielleicht persönlich auch noch nicht gesehen haben, Körpergröße ist 2,2 Meter bei dir, ne?
Genau.
Also lange Beine, genau. Stimmt. hast früher auch Basketball gespielt, ne?
Genau.
Kommt hier auch dann später im Quiz nochmal drauf zurück.
Ui.
Ja, direkt da eine Anschlussfrage. Mit 2,2 Meter am Schachbrett, ist das ein Problem? Also man muss sich ja ein bisschen beugen so. Aber
also ich denke, das ist
ich glaube, weil er mir Kramnik hatte mal Probleme mit dem Rücken. Ich weiß auch nicht, ob es am Schachspielen liegt.
Nee, also ich denke schon, dass einige Stühle einfach nicht geeignet sind. Und generell muss ich auch sagen, dass Schachspiel natürlich nicht die sportlichste aller Veranstaltungen ist. Deswegen kann ich allen nur ans Herz legen, dass man sich körperlich auch fit hält. Dass man einfach eine gewisse Grundausstattung hat, dass man einfach gesund ans Brett geht. Weil wenn man da schon irgendwelche körperlichen Gebrechen hat und dann das noch so verstärkt, indem man halt 5 Stunden eine falsche Position einhält, das ist sicherlich nicht förderlich. Deswegen
hast du da irgendwie bewusst drauf geachtet bei deinem Werdegang?
Oder nein.
Dass du dich vernünftig hinsetzt? Oder ist das
ich habe generell das nicht. Ich habe halt generell, gucke ich schon immer, dass ich einfach fit ans Brett gehe. Zum Beispiel bei mir dieses Faszination Schach, wenn ich das mache, ist für mich existenziell, dass ich morgens vorher eine Stunde joggen gehe. Ich gehe immer von 7 bis 8 eine Stunde joggen, dann bin ich fit für den Tag und dann macht mir das auch nichts aus, da so viele Stunden zu sitzen, weil das ist schon sonst anstrengend. Also wenn du halt da die ganze Zeit eine Fehlhaltung hast und die kannst du nicht immer verhindern, das kennt auch jeder Lehrer, der oder gerade im Kindergarten, wenn man halt sich runterbeugt zu kleinen Kindern oder so, da sagt man immer, du musst ja aufpassen, dass du gesund sitzt oder so, aber das kriegst du nicht hin, weil du musst dich ja irgendwie um deinen Job kümmern und deswegen ist es halt einfach gut, wenn du die Grundvoraussetzungen, sage ich, einfach mal so schon mal hinkriegst, dass du halt fit genug ans Brett gehst, sage ich mal. Und das war mir immer wichtig und von daher habe ich schon darauf geachtet, aber das ist jetzt nicht, ich zwinge mich ja auch nicht zum Laufen, ich gehe ja gerne laufen, ich mache gerne Sport, generell, wie ich eigentlich großes Glück habe, dass ich gar keine Sachen machen muss, zu denen ich mich zwingen muss und von daher ist das einfach nur schön und von daher, das geht halt ineinander über.
Also okay, also diese Fitnesskomponente, richtigen Sport machen, ne? Also körperlichen Sport und Schach spielen, also das würdest du unterstreichen, dass das wichtig ist.
Genau, das hat auch früher mein Sportlehrer schon immer gesagt, der hat immer gesagt, der hat es halt nicht nur hier, sondern auch hier, ne? Das war halt immer ganz schön, also nicht
nur er hat jetzt auch seine Arme gezeigt und auf den Kopf, ne? Also nicht auf beide Oberarme, genau. So wie Bud Spencer früher, sondern auf seinen Kopf hat er auch gezeigt, jetzt der Sebastian, okay.
Genau.
Ja gut, Faszination Schach, so, das geht also weiter. Wie gesagt, ist glaube ich, dein Herzblut. Und ich habe mir auch darüber dann mal so YouTube-Videos angeguckt. Ich war jetzt live noch nicht bei Faszination Schach und habe euch da im Einkaufszentrum gesehen, aber eben per Video. Und ja, also mein persönlicher Eindruck ist auch, dass es echt eine tolle Sache ist. Also da werden wirklich viele Leute zum Schach gebracht, ne? Also denen das ja, für die das interessant gemacht wird, die vielleicht auch vorher noch gar nichts damit zu tun hatten. Und da gibt es dann auch tatsächlich viele, die auch hängen geblieben sind, glaube ich, wenn ich da deine Berichte richtig verstanden habe.
Hier sind welche sogar deutscher Jugendmeister geworden. Also es haben sich einige entwickelt. Oder hier, ich mache ja auch das Grundschulturnier seit 2009 mit der Sparkasse zusammen hier in Essen. Jedes Jahr über 200 Kinder, Grundschüler. Und da im ersten Jahr 2009 hat einer mitgespielt, der spielt jetzt bei uns in der ersten Mannschaft, ist Vielmeister geworden und das ist nicht der Einzige. Also es gibt immer welche, die sich halt durch diese Veranstaltung, wie du gerade gesagt hast, die sind halt sehr öffentlichkeitswirksam. Und manche bleiben halt richtig hängen und werden halt richtig gut. Und also das ist natürlich das Schönste, wenn man nachher sieht, dass da dann nachhaltig was raus sich entsteht.
Ja. Aber nachhaltig ist das dann? Also es gibt seit 2012, ne?
Genau, seit 2012.
Und dann gibt es dann auch die ersten Leute, die dann jetzt halt wirklich gestandene Schachspieler geworden sind und sogar Meisterrang dann erreicht haben.
Okay. Genau. Aber um darauf zurückzukommen, das Grundkonzept ist halt so schon, wie du gerade gesagt hast, es ist halt im Einkaufscenter, aber es ist halt immer dadurch halt einfach in der Öffentlichkeit und alle kriegen das halt mit. Ich habe auch schon gewonnen, wenn ein Großvater daherläuft und sagt, ich habe noch ein Schachbrett zu Hause, ich könnte mal mit meinem Enkel Schach spielen. Ne, das ist einfach dieser Multiplikator, den du dadurch hast, dass im Einkaufscenter eigentlich Tausende von Menschen jeden Tag durchlaufen. Also ich habe irgendwelche Studien mal gehört, teilweise, ich kann das gar nicht glauben, 75.000 Leute laufen da auf einmal an einem Tag durch, aber anscheinend ist das so. Und wenn man da halt nur ein paar erreicht, das ist ja schon super.
Ja, so und das Ganze ist dann auch mehrfach preisgekrönt worden schon, also auch zu Recht, also ist mein persönlicher Eindruck, also das Ganze ist eigentlich wie ein riesiger Magnet, ne, für Schach. Und also so in der Form, dass es so einen starken Magneten gibt, der Leute zu diesem Spiel zieht, habe ich vorher noch nicht so kennengelernt. Also
ja, danke.
Auch großes Kompliment dafür. Ja, dann würde ich eigentlich schon zum nächsten Thema gehen. Und das ist im Grunde so dein Werdegang zum Großmeister. Das geht ja nicht so von heute auf morgen, ne, dass man das wird, sondern ist ja schon ein Weg, der ziemlich bei dir wahrscheinlich ziemlich stetig nach oben gegangen ist, der aber auch jetzt vielleicht dann nicht so schnell abläuft, wie man sich das alles immer wünscht. Du hast mit 11 Jahren angefangen. Das ist ja eigentlich relativ spät sogar für einen Schachspieler. Ne? Und dann... Ja, dann warst du auch relativ schnell schon FIDE-Meister, ich glaube 1992. Das heißt, in der Zeit, wo du es gelernt hast, zwischen 11 und 1992 warst du dann wohl 18, 19, da müssten wir beide so ungefähr Abi gemacht haben. Das sind ja eigentlich nur so 7, 8 Jahre, ne? Was ist denn da passiert? Also du hast es gelernt mit 11 und dann jeden Tag unglaublich viel Schach gemacht oder wie war das?
Also es hat mich halt unglaublich fasziniert. Und ich hatte halt eine Leidenschaft dafür. Und ich finde, bei allen Themen ist es eigentlich so, wenn man mit Begeisterung rangeht, dann, das war bei mir nie so, dass ich irgendwie lernen musste, dass ich mich gezwungen habe, eine Partie zu spielen. Es war immer eher, dass ich zu viel Sachen gemacht habe. Weil, wie gesagt, da habe ich ja noch Basketball recht erfolgreich gespielt. Und dann war es halt einfach irgendwann so, sonntags entweder Basketball oder Schach. Weil beide Mannschaftskämpfe stehen an, kannst nicht beides machen. Ich habe teilweise nachher beim Schach habe ich sogar 2 Mannschaftskämpfe an einem Tag gespielt, morgens um 10 Uhr in der einen Mannschaft, um 14 Uhr in der anderen Mannschaft, also total verrückt. Und da gab es dann, ich wollte halt immer spielen. Ne? Die große Spielfreude war extrem ausgeprägt bei mir. Ich habe auch ganz viele Turniere gespielt. Da hatte ich natürlich auch großes Glück durch meinen Papa, dass er mich sehr viel rumgefahren hat hier in NRW, damals die Jugendturniere. Und ich weiß noch, in Bottrop, Goldener Adler und so, sowas gibt es alles gar nicht mehr. Aber das war damals tolle Turniere. Oder in Bielefeld habe ich damals ein Jugendturnier gespielt. Und
Hast du denn stundenlang gelernt dann täglich oder hattest du einen Trainer,
nee, also
oder
Trainer,
beides oder keins davon?
Genau, nee, Trainer hatte ich gar nicht. Also wir hatten halt schon das Glück, dass wir bei der, also ich habe ja wie gesagt angefangen in der Schach AG und da hatten wir halt 3-mal die Woche AG, jeweils 2,5 Stunden. Das war halt ein riesen Pensum schon und da habe ich mich halt, wie gesagt, mit dem Kai so ein bisschen hochgepusht. Und da haben wir halt ganz viele Aufgaben gekriegt, auch von unserem AG-Leiter, dem Rolf Heimdorf, und der hat das echt super unterstützt. Und man muss dazu sagen, der hat mich damals, weil der Kai nämlich schon vor mir im Schachverein war, der hatte nämlich das Jugendbrett schon besetzt bei ESG, hat nämlich dann der AG-Leiter mich in seinem Heimatverein mitgenommen. Das war nämlich Mülheim Nord damals. Da kam ich damals nach Mülheim Nord, das war meine erste Station. Und da habe ich eigentlich dann richtig Schach gespielt. Und da habe ich auch, durch Spielfreude bin ich da aufgefallen, weil ich war immer abends als einziges Kind noch da, wo nur noch Erwachsene da waren. Und mein Vater hat das unterstützt. Der hat auf mich gewartet draußen im Auto. Und ich wollte halt immer noch weiterspielen und irgendwann musste ich halt dann nach Hause. Aber ich habe damals auch hier diese Stutenkehr-Turniere gespielt und Also ich war immer dabei und wollte halt immer spielen. Und ich hatte halt Glück, dass die Leute mich auch unterstützt haben. Die haben mich dann halt immer in höheren Mannschaften eingesetzt. Und dadurch wurde ich halt recht schnell sehr stark. Und dann bin ich aber doch dann nach dem ersten Jahr schon direkt gewechselt zu ESG S04, weil wir beide als C-Jugendbretter so stark waren, dass wir sogar bei den älteren Jugendlichen mitspielen konnten, Kai und ich. Und dann haben wir das so aufgeteilt und sind ja dann sogar direkt zur deutschen Meisterschaft gekommen. 86 war das in Braunschweig, war unsere erste deutsche Jugendmeisterschaft. Und da habe ich dann sogar 100% gemacht am C-Jugendbrett. Und da wären wir auch deutscher Meister gewonnen, wenn wir nicht auf unser Mädchenbrett hätten verzichten müssen. Weil die Katrin war damals Kadetten-Europameisterschaft, hatte die eine Einladung nach Stockholm. Mhm. Und deswegen haben wir dann das ganze Turnier ohne Mädchen gespielt. Und haben trotzdem ein fantastisches Turnier gespielt, aber dieser Punkt fehlt uns nachher. Und das war halt super traurig für die Mannschaft, sonst wären wir echt deutscher Meister geworden damals mit der Mannschaft. Aber war trotzdem eine super Erfahrung. Und was du gerade sagst, warum ich dann so schnell gut wurde, ich war dann schon mit 16, hatte ich dann schon 2-3, also 2300 Elo. Und mit 17 war ich dann internationaler deutscher Jugendmeister in Hamburg und habe dann 2-3-60 gehabt. Also dann, damals gab es noch Ingo-Zahlen 60. Also das war Wahnsinn damals. Und ich würde auch sagen, ich habe danach eigentlich noch meine Leistung konserviert. Also ich habe so bis 17 habe ich extrem viel gemacht. Aber wie gesagt,
extrem viel gemacht nach deiner Schilderung. Jetzt heißt aber in erster Linie eigentlich viel gespielt und viel Turniere gespielt.
Viele Turniere gespielt und ich hatte damals Schachzeitschriften. Ich hatte damals mein Vater hatte damals die Schach 64 für mich abonniert und dann die Schachwoche und noch die Europarochade und ich habe immer alle Zeitungen gelesen. Bei mir war damals auch ganz schlimm. Ich konnte zum Beispiel ich habe auch Ingo-Zahlen einfach gelesen, Listen und kannte die dann halt auswendig. Ich konnte dir immer sagen, ja, der hat die Zahl, der ist dann und dann geboren. Ne? Früher, ich konnte auch alle Telefonnummern auswendig und Geburtsdaten sowieso. Und ich kriege das heute noch mit, dass meine Freunde mir immer hier, der George, der TBG, der sagt, hä, wie kannst du dich daran erinnern oder so. Und ich habe halt einfach aus der Jugend habe ich halt immer noch sehr viele Sachen, an die ich mich halt sehr, sehr gut erinnere, weil ich damals einfach die Sachen so aufgesogen
ist
habe.
Ist das nach deiner Beobachtung so ein allgemeines Merkmal von sehr guten Schachspielern? Also sagen wir mal von Großmeistern, also von Magnus Carlsen zum Beispiel, weiß man das auch, dass der ein super gutes Gedächtnis hat und sich teilweise an Partien erinnern kann, die der vor so und so vielen Jahren gespielt hat. Meinst du, das ist so ein allgemeines Merkmal, dieses
gute Gedächtnis? Also es ist sehr unterschiedlich. Ne? Also ich war ja nie der Lerntyp, sondern ich habe einfach immer Informationen aufgesogen. Also einfach gelesen. Für mich war das auch nie Mühe. Ich habe nie irgendwie sagen, ja, du musst jetzt 3 Stunden Schach trainieren. Also ich habe einfach gelesen. Und das habe ich mit großer Inbrunst und Freude gemacht. Und ich kann jetzt nicht für alle anderen Großmeister sprechen. Also bei mir ist es auch, ich bin auch wirklich nicht der typische Großmeister. Ne? Ich war immer unterwegs. Ich habe immer alle Turniere gespielt. Ich habe damals auch Jugendnationalmannschaft, war ich im Kader. Und da gab es immer so Sachen nach Usbekistan fahren, nach Kuba fahren. Und ich immer, ja, mach ich. Ich war immer sofort dabei. Alle anderen, nein, kannst du nicht machen, ist gefährlich und so.
Ja, du bist ja echt viel rumgekommen,
auch in
der Zeit. Ne?
Genau, ich war immer Globetrotter. Ich habe immer alle Herausforderungen angenommen. Ich habe nachher auch in 8 verschiedenen europäischen Ligen gespielt. Die anderen denken immer, bist du total gaga. Ich bin dann halt morgens, hatten wir einen Mannschaftskampf in der Schweiz und bin ich halt morgens dahin gefahren. Ne? Und dann abends wieder zurück. Ne? Und die anderen sagen, bist du bescheuert, du fährst 7 Stunden dahin, spielst eine Partie und dann fährst du wieder 7 Stunden zurück. Und ich habe das immer gerne gemacht. Ne? Ich bin nach Genf gefahren, an einem Tag hin und zurück. Ne? Habe ich gemacht. Und habe ich noch sehr lange gemacht. Und weil ich immer gerne spiele, weil ich habe auch in den Niederlanden sehr lange gespielt für ein Team, sehr nettes Team in Apeldoorn. War da auch mehrmals Mannschaftsmeister früher, mit Breda noch davor. Und auch in Österreich. Und ich habe immer einfach gerne gespielt und ich mag halt Menschen auch, ne? Habe dadurch halt ein extrem gutes Netzwerk mir aufgebaut und da bin ich auch einfach sehr, sehr dankbar für und ich habe immer diese Chancen genutzt, also anderen, ich höre das ja heute auch von allen anderen, nee, das kannst du nicht machen, das ist ja viel zu anstrengend, wenn ich jetzt höre, die Kinder, die spielen Turniere nicht, weil es irgendwie zu anstrengend ist, nee, dann am nächsten Tag schon wieder ein neues Turnier, bist du verrückt, ich habe halt 200 Turnierpartien im Jahr gespielt, das war für mich total normal.
Ja, das ist eine unglaubliche Zahl, ne? Also 200 Turnierpartien und das geht ja über viele Stunden, also das ist schon auch anstrengend, aber es hat ja nichts ausgemacht anscheinend.
Mir hat das nie was ausgemacht und ich habe dadurch natürlich auch sehr, also wenn man jetzt als Trainer sich das angucken würde, würde man wahrscheinlich sagen, das ist nicht klug und das ist nicht zielführend, ne? Weil ich natürlich auch sehr unterschiedliche Resultate hatte. Ne? Ich hatte immer schon die Tendenz dazu, dass ich sehr, sehr gute Leute schlagen konnte, aber ich habe halt auch gegen sozusagen schwächere Spieler halt viele Punkte liegen lassen. Deswegen war meine Elo auch immer sehr wankelmütig. Und so der Peak war dann 2,538, aber dann war in der nächsten Liste halt auch wieder deutlich schlechter. Mhm. Ja, und ich habe damals, ich werde nie vergessen, meine erste Großmeisternorm, das war 2004 am wunderschönen Tegernsee, ne, habe ich übererfüllt, habe ich Performance 2,7 gespielt und habe gegen 6 Großmeister gespielt, 3 andere starke Spieler und habe dort... Aber mit einer Elo bin ich angetreten mit 2,360.
Du hast das obligatorische Remis in der letzten Runde eigentlich gar nicht gebraucht, ne? um die Großmeisternorm zu erfüllen, ne? weil du sie vorher schon hattest. Ne? Warst auf die letzte Runde gar nicht angewiesen.
Genau. Ja. Aber da habe ich doch das Remis nachher angenommen. Ich erinnere mich noch, das war der Wladimir Potkin, weil da habe ich mit Schwarz auch direkt hart angegangen und der dachte, hä, das gibt's ja gar nicht hier. Und der war aber so stark, da habe ich dann, als er dann angeboten hat, habe ich es dann doch mal angenommen, weil ich einfach auch ein tolles Turnier hatte, aber ich brauchte das Remis nicht mehr. Aber das ist mir öfter passiert, auch bei der Europameisterschaft. Ich werde noch nie vergessen, 2005 habe ich dafür Furore gesorgt in Warschau. Da habe ich ja ein paar Großmeister hintereinander an die Wand gespielt, bin mit 3,5 aus 4 gestartet und dann gegen Stelios Halkias, der hatte irgendwie 150 Punkte mehr und ich habe immer so a Tempo, zack, 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 alles aus dem Handgelenk so runtergezogen und so schön dynamisch nach vorne. Und der dachte, was erlaubt er sich hier, so ein junger Typ? Ne? Heute sind wir gute Freunde, ne? Ich habe den öfter auch schon eingeladen hier zu meinem Turnier. Und der dachte damals, der ist ja total verrückt hier, so ein IM, ne? Und macht hier einfach mich mal eben frisch und spielt halt einfach locker vor. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema bei mir. Ich bin halt immer voll draufgegangen und habe die Leute einfach angegriffen, ne? Ja. Und habe aber mutig, manche sagen ja verrückt.
Ja, das ist so deine Einstellung zum Schach, ne? Also ja. da wird, glaube ich, nicht viel so irgendwie mit Ritterrüstung bei dir gespielt, ne? Sondern das ist ja eher so das Gegenteil. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück. Jetzt nochmal einmal zu diesem Aspekt, wie du dich da entwickelt hast und Trainingspensum und so. Also du hast dich da nicht zu zwingen müssen. Jetzt ist es heutzutage ja so. Also ich habe im letzten Sommer bei den Dortmunder Schachtagen gespielt. Da gab es unglaublich viele Kinder und Jugendliche, die da teilgenommen haben. Wo dann so gemunkelt wird von den Leuten, die dann kennen, ja, die machen den ganzen Tag eigentlich auch nichts anderes. Und unglaublich, wie viel die sich eigentlich angucken, wie viel die konsumieren an Schachliteratur und so. Wenn man dir jetzt zuhört, ist das aber eigentlich nicht so notwendig. Ne? Also es geht auch anders, oder?
Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht der typische Großmeister und heute ist es ja ganz anders. Die Kids, die machen ja ganz viel am Computer und die haben alle ihren eigenen Trainer und die gehen ja schon zu Jugendmeisterschaften mit U10 und machen dann gar keinen Fußball mehr und gar kein Kicker-Turnier mehr und nehmen an gar nichts mehr teil. Das war bei uns immer anders. Also ich habe allen Blödsinn immer mitgemacht. Wie gesagt, ich bin auch sonst sehr sportaffin und für mich war das aber auch wichtig und ich glaube, ich habe auch nachher mal Turnier gespielt, wo ich dann halt morgens auf den Berg gerannt bin und dann nachmittags die Partie gespielt habe und trotzdem ein starkes Turnier gespielt habe und die anderen halt die ganze Zeit nur auf dem Zimmer hocken und Partien von den Gegnern ihr Repertoire angeguckt haben und gelernt haben. Ne? Aber ich war nie der Typ dafür. Und deswegen meine größte Stärke ist halt wahrscheinlich auch meine größte Schwäche. Das ist einfach so, dass ich halt Umfang halt rangehe und das locker mache. Aber es kann natürlich auch genauso gut passieren, dass du halt da einfach in eine Variante reinlaufst, was mir halt auch passiert ist. Ne? Und dann,
ja, das ist oft so, ne? Dass die Stärken gleichzeitig auch irgendwie die Schwäche sein können. Ja.
Das ist absolut so.
Das ist allgemein irgendwie so im Leben, finde ich. Okay, na gut. Jetzt würde ich gerne ein Thema mit dir ein bisschen intensiver mal beleuchten. Also das ist jetzt so, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es geht jetzt so darum, ne, hatte ich in der Einleitung vorhin schon gesagt, so ein bisschen so, was unterscheidet denn dann eigentlich den Großmeister vom normalen Vereinsspieler? Ne? Und es ist so, dass ich finde, dass dieses Thema eigentlich wissenschaftlich kaum beleuchtet ist. Finde ich eigentlich sehr, sehr überraschend, dieser Befund, ne, dass es eigentlich gar nicht so viel Untersuchungen so zu gibt. Ich habe jetzt ein Buch mitgebracht, das zeige ich dir gleich mal, frage ich dich, ob du das kennst. Also da gab es mal so Ansätze jetzt auch aus neuerer Zeit, das mal so ein bisschen zu untersuchen.
Okay.
Aber wie gesagt, ich muss ein bisschen ausholen, das mache ich jetzt mal gerade. Also erstmal dieser Titel Großmeister, ne? Das ist sehr schwer, das zu werden. In Deutschland gibt es 94 Großmeister, das ist jetzt nicht die ganz aktuellste Zahl, die ist vielleicht so ein oder zwei Jahre alt. Also 94 Großmeister von 89.000 Mitgliedern im Deutschen Schachbund. In Prozenten ausgedrückt sind das 0,1%. Also super, super wenig. Wenn man sich das weltweit anguckt, also diese 0,1% und diese 94 Großmeister, ne, die passen ja eigentlich alle in einen Bus, wenn man die in Deutschland jetzt so versammeln würde. Ne? Wahrscheinlich kennt ihr euch alle sogar auch untereinander, ne? Könnte sein. So, und Wenn man sich das weltweit anguckt, ist der Befund nicht viel anders. Also es gibt dann weltweit 1743 Großmeister. Das ist eine Zahl aus Dezember 2021. Von 400.000 registrierten Spielern in der FIDE-Datenbank. Das ist ein Prozentsatz von 0,4%. Das ist also ein ganz, ganz ähnliches Verhältnis. Und die passen jetzt alle in eine mittelgroße Veranstaltungshalle. Ja? Also die weltweit existierenden Großmeister. Also es sind unglaublich wenige Leute Großmeister. Es werden unglaublich wenige Leute Großmeister. Und es geht aber natürlich doch. Ne? Das hast du bewiesen.
Aber daran sieht man ja mal, wie viel Schach in Deutschland gespielt wird. Das ist ja fast ein Viertel der registrierten Schachspieler sind in Deutschland. Das ist ja Wahnsinn. Das wusste ich nicht. Also es ist eine Riesenzahl. Wenn 90.000 von 400.000 in Deutschland alleine sind, aber gut, das ist jetzt nicht dein Thema.
Wir sind ein großes Schachland anscheinend.
Ja, ja, anscheinend sind wir die Schachnation, schlechthin. Mhm. Ist mal ganz interessant zu wissen.
Ja. So, und du bringst den Kindern ja auch Schach bei, ne? Und jetzt auch die Frage, wie wird man denn dann richtig gut? Also du hast das jetzt ein bisschen erzählt von deinem Werdegang und wie du es gemacht hast. Also dann in diesem Alter zwischen 11 und 17, 18, 19. Und jetzt ist es ja so, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ne, das tut natürlich auch jeder irgendwie ambitionierte Schachspieler, ne, die Frage, wie kann ich mich denn verbessern, dann gibt es natürlich die Trainingshinweise, die jeder so kennt. Also natürlich kann man die Partiephasen trainieren, Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel, kann man alles machen. Und man weiß natürlich auch, dass positionelle Dinge wichtig sind, dass Taktik wichtig ist. Aber wenn man das alles macht, ja, und das schön beherzigt und so, dann werden die allermeisten trotzdem nicht Großmeister, ne? Wie diese Zahlen gerade eigentlich bewiesen haben. So, das heißt, dieses alleinige Merkmal Trainingspensum, das ist es eigentlich gar nicht. Ne? Sondern, ich frage dich gleich natürlich, wie deine Einstellung dazu ist und wie deine Meinung dazu ist. Aber jetzt nochmal ein paar Beobachtungen zu dem Thema. Es gibt ja auch Kinder, die sehr früh sehr stark sind. Ne? Also zum Beispiel gab es eine U12-WM im Jahr 2022. Da hat der Sieger eine Elo von 2377, ne? Ein Zwölfjähriger. So, und es ist ja so, der kann ja eigentlich noch nicht so viel gelesen haben, ne? Mit 12 Jahren. Also wie jetzt zum Beispiel ein normaler Vereinsspieler, der 40 oder 50 Jahre alt ist und schon in seinem ganzen Leben ganz viel gelesen hat, kann der Zwölfjährige einfach nicht geschafft haben. So, das heißt, der kann auch nicht alles gelernt haben von dem, was der da aufs Brett bringt. Das heißt, das muss ja irgendwo anders herkommen. Also wenn es nicht der Wissensaspekt ist, dann muss es ja eigentlich sowas sein wie Veranlagung. Und wenn man das jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Basketball, was du gespielt hast, da braucht man wahrscheinlich gutes Ballgefühl, irgendwie ein gutes Auge, weiß ich nicht, auch körperliche Voraussetzungen, um eben sehr guter Basketballspieler werden zu können. Oder in der Leichtathletik, keine Ahnung, wenn man sich die 100 Meter Laufteilnehmer anguckt, dann braucht man da besonders schnell zuckende Muskeln, ja, damit man halt ein olympisches Finale erreichen kann. Das haben manche und andere nicht. Also schlicht gesagt, auf Schach übersetzt, ist es so, dass nicht eigentlich ein ganz wesentlicher Unterschied oder ein ganz wesentlicher Faktor da auch noch ist, dass man als Schachspieler dann vielleicht eine besonders gute Intuition hat, dass man vielleicht ein besonders gutes Sehvermögen hat, eine besonders gute Rechenfähigkeit, sind das dann vielleicht auf Schach übersetzt diese Veranlagungsmerkmale, die man eigentlich haben müsste, um richtig gut zu werden.
Ja, also die Frage ist ja erstmal die Herangehensweise. Ich glaube, wenn man so einfach sagt, man will jetzt Großmeister werden oder so, ich glaube nicht, dass das so einfach planbar ist und dass das so funktioniert. Also man muss einfach extrem positive Einstellungen haben. Also so, ich kann ja jetzt eigentlich nur von mir reden. Ich kann ja jetzt nicht von allen anderen reden. Ne? Also, und dieses Unbekümmertheit, wie man da rangeht und dann, wie gesagt, mit Leidenschaft, Begeisterung ist alles möglich. Und es ist schon so, dass ich sicher sehr gut rechnen kann. Also das habe ich ja immer wieder auch von meinen Freunden und Kollegen gehört, die das immer sehr interessant fanden, wie schnell ich rechnen kann. Und ich habe natürlich jetzt auch eine große Intuition. Die Intuition aber, die ist ja natürlich durch die viele Spielpraxis halt erstmal entstanden. Das heißt also, Intuition ist ja dann die Verbindung, dass man ein Wissen hat, dass man sich angeeignet hat und dass man das dann einfach abrufen kann, aber gar nicht diesen Prozess eigentlich gerade durchmacht, sondern dass einfach das aus einem tiefsten heraus einfach kommt. Und das merke ich ja zum Beispiel auch, wenn ich hier Schlag den Großmeister spiele. Das ist ja dieses 1:5 Handicap. Das ist halt ganz viel Intuition. Ne? Das ist halt einfach, ich weiß dann, da kommt es auf den Zug an.
Kannst du eigentlich gar nicht nachdenken. Ne? Wenn man 1 Minute nur
kann
hat für die ganze Partie,
genau.
Dann musst du eigentlich sofort ziehen.
Ja, musst du eigentlich sofort spielen. Und das Interessante ist eigentlich, dass das Schachspielen sich ja verändert hat. Durch die ganzen Computer, durch das Internet. Heutzutage kannst du dir direkt einen Großmeister als Trainer dazu buchen, übers Internet durch einen kleinen Mausklick. Geht ganz schnell. Und auch Informationen, alle Partien sind heutzutage online direkt. Früher, wir mussten halt auf unsere
Aber du hast das ja gar nicht gebraucht.
Nee, ich habe damals noch mit Schachzeitschriften gespielt. Aber ich bin ja auch viel später Großmeister geworden. Und nicht mit 12. Ne? Also von daher... Das ist halt schon ein großer Unterschied, aber ich glaube auch nicht, dass das so gesund ist, ne? Dass man, ich fürchte, dass die viel schneller ausgebrannt sind heutzutage, die Kinder und Jugendlichen.
Das fürchte ich ehrlich gesagt auch, wenn man so früh schon so ein großes Pensum hat.
Man wird halt viel früher Großmeister, aber man ist, die haben ja gar keine kindliche Entwicklung mehr hinter sich und die ganzen anderen Sachen sind ja nicht ausgeprägt. Also deswegen, ich habe immer großen Wert darauf gelegt, dass ich halt auch andere Sachen kann, dass ich nicht so nerdiger Schachspieler bin, aber es ist auch einfach bei mir so, ich bin sehr interessiert. Ich bin an Sachen extrem interessiert. Und das kann ich aber jetzt nicht allen vorschreiben, um Großmeister zu werden, ne? Als Tipp oder so, sondern ich kann nur sagen, heute, ich finde das eher ein bisschen bedenklich, ne? Dass man so viel am Rechner sitzt und dass man so viel macht. Ich, wie gesagt, ich habe das früher schon nicht gemacht, ich mache es heute erst recht nicht, ne? Aber es hat natürlich auch dann zur Folge, dass ich halt die Varianten nicht so kenne wie die anderen, die halt die ganze Zeit Varianten auswendig lernen und halt am Rechner Sachen sind. Aber ich glaube, dass das Spielverständnis viel, viel wichtiger ist. Aber interessanter Aspekt ist damals, mir ist das passiert beim Turnier in Walkernsee 2009, werde ich nie vergessen, habe ich einfach eine sizilianische Partie gespielt und mein Gegner macht auf einmal einen Zug, wo ich sage, nee, das hat ja nichts mit Schach zu tun hier, der ist ja total verrückt, passt
also,
da nicht rein.
Also sowas wie G5 oder so, wenn
ja,
du vor dem rotierten
König. B4, ja. B4 mit Weiß, wo ich dachte, nee, das ist jetzt, der ist nicht stellungsgerecht. Ne? So von meinem tiefsten Schachverständnis, das ich mir natürlich angeeignet habe durch viel Lernen, aber für mich war es ja halt kein Lernen, einfach durch viel Wissen. Ne? Dass ich viel gelesen habe und viel gespielt habe. Und das Interessante war dann nachher, hat mir ein Freund dann gezeigt mit dem Computer, ja doch, das ist der beste Zug. Ne? Dann Stockfisch sagte irgendwie, das ist der beste Zug. Und da habe ich gesagt, hä, wie, das ist der beste Zug. Und dann habe ich erstmal verstanden für mich, in der Stellung gibt es wirklich konkret den besten Zug laut Engine, ne? Obwohl ich den als Mensch nie spielen würde. Ne? Und dann kam bei mir auch so eine Umdenke, das muss ich respektieren. Es gibt heutzutage halt einfach dieses Computerzeitalter, auch wie die Jungs, Kinder alle heutzutage Schachspielen lernen, die rechnen halt extrem konkret, ne, dass einfach, es gibt halt einfach den Zug, den dann der Computer vorschlägt. Und da die ja so viel mit Computern trainieren, spielen die dann auch schon wie Engines. Ne? Das, man sieht ja immer wieder die Genauigkeit, 98% oder keine Ahnung, dann denken halt alle immer, die betrügen, das ist natürlich auch Quatsch. Aber es geht einfach darum, wenn du die ganze Zeit nur mit solchen Modulen arbeitest, dann denkst du auch einfach später so wie die. Und ich finde das halt auf der einen Seite eher gefährlich, ne? Weil dieses Schachverständnis für mich dadurch nicht geschult wird. Aber im Endeffekt gibt es ja den Leuten recht, weil das Ergebnis stimmt. Ne? Das sind dann die richtigen Züge.
Zumindest in der einen Partie. Ne? Aber, ja. Aber das Gefährliche daran ist ja vielleicht auch, dass man dann keine allgemeinen Richtlinien hat, ne? Genau. An denen man sich orientieren kann. Ja. Wenn man immer nur nach dem konkret besten Zug sucht,
genau.
Und deswegen, dann fehlt im Dschungel vielleicht mal so die Orientierung. Ne?
Genau. Und das finde ich zum Beispiel, das ist auch ein guter Aspekt, den du gerade ansprichst im Dschungel. Also ich hatte immer ein gutes Orientierungsgefühl. Egal, wir waren früher mit Klassenfahrt irgendwie in Straßburg. Kannte ich nicht die Stadt, aber ich kam sofort zurecht. Das ist mir in ganz vielen Städten auch passiert. Ich bin ja extrem viel rumgekommen und ich hatte immer ein gutes Orientierungsgefühl. Vielleicht ist es auf dem Schachbrett auch so. Ne? Ich kann mich einfach gut zurechtfinden. Ja, und auch einfach in neue Wege, da habe ich nie Probleme gehabt. Aber es ist bei mir auch ein bisschen diese, ich möchte halt ein bisschen die Welt erobern. Und das ist halt auch meine persönliche Geschichte. Die spielt halt dann da auch einfach eine Rolle. Und ich habe, wie gesagt, nicht diese Angst. Muss man natürlich auch dazu sagen, vom Background, ich komme aus sehr guten Familienverhältnissen. Ne? Ich hatte nie diese Angst, ich musste nie Schachprofi werden. Also andere, die müssen ja Schachprofi werden, ne? Die müssen jetzt irgendwie Großmeister werden. Musste ich nie. Das war immer sehr nett.
Habe ich noch nicht gefragt. Du hast Schach in der Schach AG in Essen gelernt, an der Helmholtz-Schule. Ja. Hast du denn jetzt familiär da gar keinen Schach-Background? Also Eltern hatten mit Schach nichts zu tun, oder doch?
Also es gibt Kinderfotos, wo mein Papa am Strand in Frankreich auch mit mir dann nachher Schach gespielt hat. Ja, aber es ist... Ich würde auch sagen, ich habe meinem Papa und meinem Bruder zugeguckt und habe dadurch sozusagen die erste Verbindung zum Schach gehabt. Aber das richtig Entscheidende war halt wirklich eigentlich die Schach AG, ne? Wo man ernsthaft Schach gespielt hat. Ne? Aber ich habe schon eine leichte Berührung schon vorher mit Schach gehabt, das kann man schon sagen. Aber da war noch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag Schach gespielt habe oder so.
Okay, ich bleibe mal kurz bei diesem Thema. Also du hast jetzt da schon echt gute Einblicke gegeben. Ich habe jetzt das Buch mal rausgekramt aus meiner Tasche, von dem ich vorhin erzählt habe. Du guckst so, als würdest du es nicht kennen.
Ich weiß, dass der Michael Adams ein Buch dazu geschrieben hat, aber ich habe es noch nicht angeguckt und noch keine Seite gelesen. Ich sollte es bestimmt lesen.
Das heißt, das ist mir sicher keine Pflicht, aber es ist ein sehr interessantes Buch, weil es außergewöhnlich ist. Also das heißt, Think Like a Super GM, also wir haben Super Großmeister, ist von Michael Adams, also bekannter englischer Großmeister, der seit Jahrzehnten in der Weltspitze ist, und Philipp Hurtado. So, und Philipp Hurtado hat dann eher so den wissenschaftlichen Ansatz da reingebracht in das Buch. Also in dem Buch geht es darum, dass verschiedene Schachspieler aus verschiedenen Spielstärke-Leveln Aufgaben lösen sollen. Also da sind ganz normale Schachaufgaben drin und die werden dann gelöst von jemandem mit einer Elo von 1500, mit 1900, mit 2100, mit 2400 und dann auch von Michael Adams mit 2700 ungefähr. So, und dann wird das ausgewertet und dann wird der Denkprozess so dargestellt. Also was die verschiedenen Spieler so gedacht haben beim Lösen dieser Probleme. Und dann am Ende gibt es eine Auswertung. Und Ziel war schon, eben das mal so gegenüberzustellen. Also wie denkt ein super GM?
Spannend.
Und ja, wie denken eben andere Schachspieler? Und da gibt es dann auch interessante, also vielleicht für dich auch ein interessantes Buch, weil es gibt Unterschiede auch zwischen dem Denken von Michael Adams zu jemandem mit Elo 2.4. Da kann man auch Unterschiede schon feststellen. So, und jetzt sage ich auch nochmal so ein paar Begebenheiten, also die diese These eigentlich dann auch stützen. Du hast es jetzt gerade eigentlich auch schon unterstrichen, dass das ein wichtiger Faktor ist, also Intuition und Rechenfähigkeit und sowas. Ich habe dich dann, nachdem wir dann an der Ruhr-Uni Bochum da irgendwie mal 3 Semester oder so zusammen studiert hatten, habe ich dich dann immer mal wieder gesehen, so im Laufe der Jahre. Und du warst dann auch bei den Dortmunder Schachtagen und warst da Kommentator ab 2009, glaube ich, und hast da den Helmut Pfleger beerbt, ne?
Ja, es fing an, 2008 war die Weltmeisterschaft in der Bundeskunsthalle in Bonn.
Ja, da habe ich dich auch gesehen in
Bonn. Und da durfte ich genau einen Tag Ersatz machen für, also ich habe mit Helmut Pfleger zusammen für kommentiert.
Klaus Bischoff vielleicht
Ersatz? Nee, für Arthur. Ich glaube, Arthur musste einen wichtigen Kampf in der Schweiz spielen oder so. Und da habe ich morgens noch Bundesliga gespielt. Das war nicht so weit weg, in Remagen. Und ich glaube, damals hießen die noch Andernach. Und bin dann halt rübergefahren und durfte da mit Helmut kommentieren. Und der war so begeistert, das passte so gut.
Der war so begeistert von dir. Und der hat dann gesagt, du kannst das jetzt auch in Dortmund
machen. Ja, du machst das jetzt für mich in Dortmund, genau.
Für ihn oder mit ihm?
Also. Ich hab ihn dann beerbt. Ja. Ich habe dann mit Klaus in Dortmund das gemacht. Ab 2009. Und das lief auch super. Und das ist interessant, weil du das jetzt gerade ansprichst. Also mir tat das immer sehr gut, das Schach der Besten zu kommentieren. Weil immer, wenn ich danach ein Turnier gespielt habe, habe ich extrem stark gespielt. Also das heißt, bei mir hat es dann schon Sinn gemacht, wenn ich mich mit richtig gutem Schach beschäftigt habe.
Den Effekt kenne ich auch.
Weil man dann halt sozusagen in der Denke drin ist. Deswegen, damals, ich habe...
Man zieht dann irgendwie nicht mehr so einen Unsinn, würde ich jetzt mal ganz platt sagen, wenn man sich die ganze Zeit super starkes Schach angeguckt hat.
Genau. Man ist auch... Ja, früher hat man auch gesagt, man kann gar nicht ausmalen, was aus mir werden würde, wenn ich ernsthaft was für Schach tun würde. Darauf habe ich mich immer so auf diese Lorbeeren ein bisschen ausgeruht und habe immer gesagt, ja, aber ist ja so auch schon ganz nett und ganz gut. Ich habe es halt nie so richtig ausgereizt. Also ich habe wirklich nie so Theorie gelernt und so. Also ich habe ja einen anderen sehr guten Freund von mir, mit dem wir auch deutscher Jugendmeister zusammen war, der Thomas Michalczak zum Beispiel, der ist so ein Elfungstheoretiker. Da hat man immer gesagt, wenn man uns klonen könnte, mich mit meiner Drauflos-Taktik und Wissen vom Schach und er mit seinem Eröffnungswissen, das wäre halt gigantisch. Aber es ist halt so, wie es ist und ich bin da auch gar nicht böse drum, weil bin mit meinem Werdegang total zufrieden, ist alles gut, ist also alles super gelaufen.
Ja, das stimmt total.
Und ich will ja auch gar kein Schachprofi werden. Ich musste nie Schachprofi sein.
Ja, im Grunde bist du ja Schachprofi, also Schachpromoter habe ich mal gehört bei dir. Sei das beste Wort, Schachbotschafter sagst du selbst.
Genau, okay. Schachbotschafter.
Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja. Einmal zurück zu Dortmund und Helmut Pfleger. Also erstmal die Tatsache, dass du ihn beerbt hast da in Dortmund. Ich habe dich da auch gehört dann 2009. Also ich saß da unten mit den Kopfhörern, wo vorher 15 Jahre lang Helmut Pfleger immer die Kommentare gemacht hat. Dann hatte man den Kopfhörer auf dem Ohr und hatte die Kommentare von Helmut Pfleger. Das waren immer auch sehr, also er hat natürlich die Partien auch sehr gut kommentiert. Und Helmut Pfleger war ja eine Institution eigentlich auch in Absolut. Deutschland, ne, durch seine Schachsendungen. Also eigentlich war es ja fast so das personifizierte Schach eigentlich in Deutschland, der Helmut Pfleger, zusammen mit Vladimir Hort. Ne. So, und die Partien, die er dann kommentiert hat, das war aber immer sehr stark verbunden auch mit Anekdoten, ne, also mit sehr vielen Anekdoten. Und als du das dann gemacht hast, war es anders. da war es dann so, dass du die Partien natürlich auch kommentiert hast, hattest auch ein paar Anekdoten dabei, aber hast dann, glaube ich, auch dann schon mal sowas gesagt wie, komm, jetzt lass uns mal hier zurück zur Partie kommen. Ne? Und hast dann halt wieder über die Stellung gesprochen. Und das war also im Vergleich, also im direkten Kontrast zu Helmut Pfleger, war es dann schon auch anders. Also wesentlich jugendlicher, wesentlich frischer. Und wenn du jetzt sagst, der war total begeistert, also das zum ersten Mal von dir gehört hat, ja, kann ich sagen, kann ich nachempfinden. Also so einen Effekt hatte man da auch. Hat dir das Spaß gemacht, dazu
kommen? Ja, super. Nee, ich bin ja auch generell in allen Bereichen, die ich mache, also begeisterungsfähig, selber auch. Wenn ich was toll finde, dann, wie gesagt, dann lebe ich das halt auch und so bin ich halt auch. Und genauso mit diesen Kommentieren, das macht halt total Spaß. Und da kamen dann auch irgendwelche Supergroßmeister immer dazu, ne? Caruana oder die anderen, die dann mit uns dann ihre Partien auch mal kurz durchgegangen haben. Und das ist natürlich auch, macht halt auch Spaß, ne? Wenn die dann auch noch ihren Senf dazugeben können. Mhm. Und ich habe damals auch mit Kramnik viel diskutiert. Da gab es auch so ein schönes Foto damals in der Schach, wo wir so auf Augenhöhe uns unterhalten. Obwohl ich halt noch eine Ecke größer bin.
Weil ihr beide sehr groß seid. Er ist
1,95 und dann war halt auch eine schöne Bildunterschrift. Und ich ihm dann nachher erzählen konnte, ja, da hast du was ausgelassen gegen Peter Mikose. Was? Und so. Und das ist auch ganz schön, auch mit Arnand habe ich da viel gesprochen. Und natürlich, wenn man dann kommentiert und dann... dann kann man natürlich auch, haben die Leute natürlich auch Respekt vor allem. Ne? Also das ist natürlich auch dann, wenn man dann auch sich mit dem unterhalten kann und so ein bisschen so denken kann. Natürlich noch besser ist so wie mit Arnand, als ich dann in der Partie gegen ihn auch aus der Position der Stärke Remis gespielt habe, ne? Wo er dann eine Festung geschafft hat. Das ist natürlich noch besser, wenn man in der richtigen Partie die Leute zeigt, was man drauf hat. Aber das war schon eine tolle Zeit und ich habe das sehr genossen. Ich habe auch nachher hier Kränke noch kommentiert und mit Carlsen und so. Ich habe das sehr lange gemacht.
Nochmal zwei Fragen. Genau. Zweimal die Frage dazu, wie war das so für dich? Also einmal den Helmut Pfleger zu beerben, das war ja eine große Ehre, nehme ich mal an.
Absolut.
Und das andere, wie ist das dann, neben Kramnik und Arnand und so zu stehen und die zu interviewen, mit den Partien zu analysieren? Das macht man ja auch nicht so jeden Tag, ne? Also selbst du nicht, nehme ich mal an. Also wie war das so beim ersten Mal, als du die kennengelernt hast?
Ja, aber ich bin vom Typ her, ich war ja nie irgendwie nervös auch vor Partien. Das kenne ich gar nicht. Ich habe da letztens auch mit einem Sportpsychologen drüber gesprochen. Also jemand, der mir gesagt hat, ja, ganz viele Schachspieler sind ängstlich und es gibt so, was bei denen alles durch den Kopf geht und das hatte ich nie. Also das ist auch vielleicht komisch bei mir. Ich weiß nicht, aber eigentlich ist es halt auch gut. Ich beschwere mich nicht. Und ich hatte
also ob da Kramnik steht oder jemand anderes, ist der eigentlich nicht so wichtig.
Also was ich sehe natürlich
jetzt den Umgang
um. Man geht respektvoll miteinander um, aber jetzt irgendwie, dass der jetzt alles weiß oder so, nee, ist nicht so. Ne? Der übersieht auch Sachen und ich finde auch, die Leute, die mit mir sprechen, die sollen auch nicht denken, ja, das ist jetzt der Großmeister, ich traue mich nicht mit dem. Deswegen, ich bin natürlich auch nahbarer als Leute wie Kramnik oder so, aber das sage ich auch allen meinen Schülern immer oder alle Kinder, die ich auch heute, habe ich das auch wieder gesagt, man soll natürlich Respekt haben, auch vor Titeln und auch vor Elo-Zahlen, aber man soll immer an sich selber glauben und man soll immer denken, ich habe eine Chance gegen den und ich kann den schlagen. Und ich habe das früher erlebt, ich habe früher viel in den Niederlanden gespielt. Die haben eine ganz andere Mentalität. Die haben immer gesagt, so, ich hau dich einfach um. Mhm. Ne, dann sind wir mit offenem Visier hier, Friso Naibor, ein starker Großmeister, der hat dann einfach mal in 20 Zügen Naidorf verloren, ne, sizilianisch. Und in Deutschland war es immer so eher die Mentalität, ja, du bist Großmeister, so, wir spielen 60 Züge, dann kriegst du den Punkt, tu mir nicht weh, alles ist gut. Aber das ist was anderes, als wenn du halt echt versuchst, du musst an dich selber glauben und sagen, ich schlag dich jetzt. Ne? Mhm. Und das ist eine Einstellungssache. Ne? Mhm. Und das ist, ich will es jetzt nicht so sehr pauschalisieren, aber es ist schon ein bisschen ein Mentalitätsproblem. Und das ist halt auch generell so vom Mindset. Ne? Du musst dir einfach sagen, ich habe eine Chance. Ne? Mhm. Ich muss einfach mein Bestes abrufen, ich muss das einfach versuchen. Und bei mir ist es ja auch so, wenn ich einen schlechten Tag habe, das ist ganz, ganz wichtig. Dann, wenn du gar nicht, du musst halt diese absolute Motivation haben. Ne? Und bei mir kommt oft dazu, ich bin halt oft müde, weil ich dann irgendwie, ich habe Faszination Schach gerade in Lübeck gehabt, am nächsten bis Samstagnacht Abbau, dann bin ich halt um 2 Uhr im Bett und versuche dann auch trotzdem noch einen Mannschaftskampf zu spielen am Sonntagmorgen und fahre dann halt weiter zur Faszination Schach nach Stuttgart. Das kann dann nicht meistens so gut laufen. Ja, deswegen
ist,
geht dann
das ist menschlich.
Die Elo-Zahl dann immer weiter runter. Aber ich spiele trotzdem sehr gerne Schach. Mhm. versuche das dann irgendwie möglich zu machen. Aber bei mir merke ich immer mehr, dass diese äußeren Faktoren, wie zum Beispiel Schlafmangel und dass man nicht ausgeruht ist am Brett und so, dass das ein ganz großer Faktor ist. Und das, deswegen finde ich es auch sportlich. Ne? Deswegen finde ich auch, ich schaffe halt auch Sport, weil da kann man nicht einfach so die Leistung abrufen, wenn man halt körperlich nicht fit ist.
Okay, jetzt gucke ich mal hier auf die Uhr. Die ist schon recht fortgeschritten. Ich würde jetzt dieses eine Thema nochmal abschließen. Also du hast schon viel dazu gesagt. Ich erzähle jetzt nochmal so die letzten Findings hier aus dem Buch, was ich da eben vorgestellt habe. Stehen interessante Sachen drin. Dortmunder Schachtage, ne, sind wir vorhin abgedriftet. Aber ich bin eigentlich drauf gekommen, weil, als du dann da kommentiert hast, auch zusammen mit Klaus Bischoff, da war es häufig so, dass ihr dann eine Partie kommentiert habt und eine Variante angerechnet habt, ne, ob die jetzt gut oder schlecht ist für den einen. Und dann habt ihr aber eine Anekdote erzählt. Ne? Also keine Ahnung, was der Großmeister am letzten Abend gemacht hat und wie der so privat ist und so weiter. So, und dann gab es die Momente, da hast dann meistens du wahrscheinlich auch wieder gesagt, komm, jetzt lass uns mal zurückkommen hier zur Stellung. Wir waren doch bei der Variante sowieso. Und dann habt ihr eigentlich sofort an der Stelle, wo ihr aufgehört hattet, die Variante zu berechnen, weitergerechnet. Oder ihr habt ganz kurz die noch einmal so in Erinnerung gerufen, dann ging es aber sofort weiter mit der Berechnung. Ne? Und Das war für mich auch so eine Beobachtung, also wie schnell das dann eben geht, dass ihr da wieder drin seid in der Partie und auch konkret genau an der richtigen Stelle, in der richtigen Variante. Ja, das fand ich eine interessante Beobachtung. Die steht jetzt natürlich nicht in dem Buch. Aber noch ein anderes Phänomen, was es auch noch gibt, haben wir heute auch schon angerissen, das ist Blindschach. Also du hast gesagt, du hast das schon als Jugendlicher eigentlich viel gemacht. Ja. Ich habe das in meinem Leben erst so 2-3 Mal gemacht. Einmal auf einer Zugfahrt, auf einer Klassenfahrt. So, das fand mein Deutschlehrer dann, glaube ich, ganz beeindruckend, als er das gesehen hat. Aber es ist echt anstrengend, aber wahrscheinlich bringt es auch viel. Ne? Also es trainiert wahrscheinlich schon diese Sehfähigkeit, die Rechenfähigkeit. Vielleicht hätte ich es häufiger machen sollen. Ich habe es dann irgendwie gelassen. Und da gibt es ja auch ganz wahnsinnige Leistungen, ne, von Großmeistern. Also ich habe jetzt, weil wir 100-jähriges Vereinsjubiläum haben, habe ich mal eine rausgesucht, Friedrich Sämisch, 1926. Ja, da war der in Werden, 2 Jahre nach unserer Vereinsgründung und hat hier gegen 10 Gegner blind Schach gespielt, simultan, und hat einen Score erzielt von 10-0. Alle gewonnen, ne, alle Blindpartien. Und Wlasti Mohl zum Beispiel hat auch mal in seiner Hochzeit gegen 20 Gegner gleichzeitig blind gespielt. Das sind ja unglaubliche Leistungen. Ne? Da würde ich jetzt mal behaupten, das kann eigentlich auch nur ein Großmeister. Und die Frage ist jetzt, warum kann er das und andere nicht? Und wahrscheinlich ist der Grund schon diese Sehfähigkeit, diese Rechenfähigkeit, oder?
Also es ist auch eine Sache des Trainings. Also es gibt ja einen sehr bekannten Fidemeister, der Marc Lang aus Stuttgart, also aus dem Schwäbischen auf jeden Fall. Der hat lange den Weltrekord gehalten. Ne? Der hat über 50 Partien simultan gespielt. Aber generell ist es schon eher so, ist schon ein Großmeister-Ding. Aber man sagt auch, man soll nicht zu viele Partien gleichzeitig blind spielen, weil das kann einen auch ein bisschen verrückt machen. Und ich habe auch immer nur ein bisschen gespielt. Aber ich bin zum Beispiel auch Rotarier und wir haben das auch letztens noch beim schönen Abend einfach mit den rotarischen Freunden gemacht, beim guten Glas Rotwein. Und das ist natürlich für die Leute immer eine totale Sensation. Ne? Wie kann da einer blind spielen und so. Ne? Aber wenn man das, wie gesagt, ein bisschen trainiert hat früher, dann kann man das schon abrufen. Also das ist... Ich finde es generell ein gutes Training. Ne? Wenn man das, ich habe auch früher Showex gemacht. Ich habe zum Beispiel gegen den Bundestrainer damals im Hockey, Markus Weise, habe ich damals einen Showkampf gemacht in Hamburg. Kann ich mich noch daran erinnern. Und das ist natürlich für die Zuschauer immer eine fantastische Veranstaltung. Ne? Weil die denken, ja, wie kann das sein? Und wie geht das alles? Alles im Kopf und so. Und in Einkaufszentren habe ich es nachher nicht mehr gemacht, weil es einfach auch zu laut ist. Und wenn die Züge falsch übermittelt werden, dann wird es schwierig. Ne? Also man soll schon die richtigen Züge haben. Ne? Aber ich denke, es ist schon eine Sache, dass man sich Sachen gut merken kann. Aber die Schachspieler, wenn du jetzt mehrere Partien blind hast, dann hast du immer ein Schachbrett, das da oben gespeichert ist und dann geht es halt weiter. Und was du gerade angesprochen hast mit dem Klaus Bischoff, wenn wir dann zurückkommen auf die Partie, dann ist halt diese Stellung einfach noch da oben gerade gespeichert. Also deswegen
ist quasi wie so ein Arbeitsspeicher, ja? Da ist sie dann noch drin.
Ja, wie am Computer, ne? Wie eine Schublade, tust du da gerade rein. Und wenn das halt nicht zu lange her ist, dann kannst du sie einfach wieder rausholen. Und es gibt Leute, die können auch von ganz tief nochmal was rausholen. Und das hängt halt davon ab, was du mit deinem Gehirn die ganze Zeit anstellst. Ne? Ob du den immer auf Spannung hältst oder ob du einfach sagst, nö, jetzt...
Ja, da kommen wir gleich auch noch zu einem Satz. Dann würde ich das Thema gleich auch abschließen. Also nochmal ganz schnell dieses Thema jetzt abgerundet. Also in diesem Buch hier stehen viele interessante Dinge drin. Nochmal so ein paar Erkenntnisse dann am Ende aus diesem Buch. Da steht dann so als Haupterkenntnis eigentlich drin, dass der größte Unterschied, meinen die, also nach Auswertung dieser ganzen Puzzles, ne, und dann Gegenüberstellung dieser Denkprozesse von den verschiedenen Schachspielern, von den verschiedenen Spielstärke-Leveln. Eine Haupterkenntnis war, das sagt dann der Philipp Hurtado, also hier der Amateur-Schachspieler, ne, Autor des Buches, der sagt dann, wir können nicht ansatzweise so gut rechnen wie Super-GMs. So, Super-GMs, ne, ist jetzt vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied zu ja, EMs. Und in Anführungsstrichen normalen GMs. So, und dann sagt er, die können nämlich weiter, schneller und präziser rechnen. Und dann eben Großmeister beinhaltet dann jetzt wieder alle, treffen ihre Entscheidungen in erster Linie auf der Basis einer Berechnung. Ja? Also 90% der Entscheidung würde auf einer Berechnung beruhen und nur 10% auf Intuition. Das würdest du jetzt vielleicht gar nicht so unterschreiben, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe. Aber bei Amateuren ist diese Rechenbasiertheit in der Entscheidungsfindung dann anscheinend auch nicht so groß. Nämlich da ist es häufig so 50-50. Also 50% Berechnung und 50% Intuition bei Amateuren. Also es ist eine Schlussfolgerung hier aus diesem Buch. Ja, würdest du das unterschreiben mit der Rechenbasiertheit und Intuition, dieses Verhältnis?
Also wenn ich mich richtig anstrenge und auch richtig intensiv rechne, dann ist das sicher besser. Ne? Aber ich erwische mich natürlich auch dabei, dass ich manchmal ein bisschen lazy bin und halt nicht alles so tief durchrechne und dann eher meiner Intuition vertraue. Aber wahrscheinlich ist das richtig auf dem Niveau, jetzt super Großmeister, wenn du halt das auch als Beruf siehst und wirklich da auch so ergebnisorientiert spielst, dann musst du das wahrscheinlich so tun. Ne? Bei mir ist es ja auch eher, ich will natürlich auch gewinnen, aber es ist jetzt nicht so existenziell für mich. Ne? Ich genieße halt auch das Spielen an sich. Und da darf bei mir auch mal ein bisschen das Lockere auch mal dabei sein.
Ja, das ist bei mir tatsächlich sogar auch so. So, dann noch dieser Satz. Du hast gesagt, kommt auch darauf an, was man mit seinem Gehirn macht. Ne? Also damit würde ich das Thema dann jetzt tatsächlich beschließen. Also das ist jetzt ein Satz von Andrei Volokitin, hat er schon 2008 in einem anderen Buch geschrieben. Und der ist ganz einfach, der Satz, trainieren Sie Ihr Gehirn, hat er nämlich gesagt. So, und das ist, glaube ich, auch das, was du sagen würdest.
Ja, Andrei hat ja auch lange bei uns in der Mannschaft gespielt. Ja, ein ganz patenter Kerl aus der Ukraine, aus Lemberg. Und der ist natürlich ein ganz gewissenhafter Typ und das ist natürlich ein absoluter Vollprofi und der arbeitet auch richtig hart.
Achso, dann vielleicht noch eine Frage, wie wichtig, also bei dir persönlich ist es nicht so wichtig, ne? Aber wie wichtig sind denn generell so Eröffnungen? Ne? Weil viele Schachspieler trainieren eigentlich extensiv Eröffnungen, also ich kenne sogar welche, die trainieren fast nur Eröffnungen,
ja.
Das ist übertrieben, oder?
Ja, sollte man nicht tun. Ne? Es geht eigentlich mehr um Schachverständnis, aber wenn man sieht, welche Bücher gekauft werden, ist halt auch 80% Eröffnungsliteratur. Das heißt, also das ist sehr bequem für Schachspieler, weil die fühlen sich natürlich dann auch sehr sicher daran, wenn sie ihre Öffnung kennen und denken dann genau mit dieser Öffnung einfach genau ihre Spielstellung zu haben. Aber es ist, glaube ich, schon sinnvoller, wenn man das anders aufteilt. Das heißt also, dass man eine dritte Taktik macht, auch ganz viel Training macht, auch im Endspielbereich. Also ich habe am meisten profitiert vom Endspiel trainieren. Es gibt ein tolles Buch von Viktor Korschner zum Beispiel, 100 Endspiele, Turmendspiele. Und man gewinnt einfach 100 Elo-Punkte dadurch, wenn du das richtig durcharbeitest, weil du auch durch diese Endspiele merkst, welche Strukturen erstmal angestrebt werden, Bauernstrukturen. Ne? Weil wenn du nachher eine kaputte Struktur hast, dann kannst du auch kein Turmendspiel mehr retten oder so. Das ist also so, Sachen sind ja alle aufeinander aufgebaut, Schach ist ja alles aufeinander aufgebaut. Und du lernst dann halt schon wieder auch aus dem Endspiel darüber, wie du dich vorher im Mittelspiel oder halt in der Öffnung überhaupt erstmal platzieren, aufstellen musst. Mhm. Und man kann natürlich mit der Öffnung viel erreichen, aber ich würde das Thema nicht, das ist eigentlich, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin halt Großmeister geworden, ohne jetzt ein großes Repertoire zu haben.
Mhm. Ne? Ich hatte mal ein bisschen mit Igor Kenkin zu tun, hatte mal eine Schachreise mit dem und der hat dann den Satz gesagt, in Deutschland wird die Eröffnung total übertrieben.
Ja.
In Deutschland, also fand ich auch irgendwie einen bemerkenswerten Satz. Also
ja.
Er hat das wohl auch anders gelernt.
Ja, er hat ja russische Schachschule gelernt, ne? Da kommt er aus Russland. Und es ist schon ewig hier in Deutschland, ich glaube schon über 30 Jahre jetzt mittlerweile in Deutschland. Aber Ja, da wird halt, das ist halt für viele bequem, Eröffnung zu lernen. Es ist sehr einfach. Man kann einfach sich eine Eröffnung angucken und dann spielt man das. Aber um richtige Schachverständnis zu lernen, denke ich, sind ganz andere Bereiche wichtig.
Okay, Sebastian, dann vielen Dank. Diese Einblicke, auch was so Trainingsarbeit angeht. Jetzt haben wir es fast geschafft. Also, jetzt kommt gleich noch das Quiz. Und diese Podcast-Folge hier ist ja jetzt aus einer Serie, aus Anlass unseres 100-jährigen Bestehens. Ich habe so ein paar Fragen dann eigentlich allen Podcast-Teilnehmern gestellt. Eine ganz wichtige, zentrale Frage ist noch die, hast du eine Lieblingsfigur? Die muss ich dir unbedingt stellen.
Ist das schon das Quiz? Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, wenn ich das gewusst hätte, dass ich jetzt hier noch ein Quiz, Quiz über mich ergehen lassen
würde. Das ist noch nicht das Quiz. Meine Lieblingsfigur ist der König, kann ich dir als Vorlage geben. Ja. Wir hatten schon fast alles dabei. Was ist denn bei dir? Oder hast du gar keine?
Ich habe keine Lieblingsfigur. Ich mag alle Figuren extrem gerne. Ich versuche die immer gut zu betreuen, dass sie nett zu mir sind. Wenn ich mir eine aussuchen muss, würde ich den Bauer nehmen, weil der Bauer...
Das hatten wir noch nicht. Das ist die Antwort, die noch gefehlt hat.
Der Bauer hat noch niemand gesagt. Also der Bauer ist eigentlich meine Lieblingsfigur, weil der Bauer... ich spiele sehr viel mit Bauern, weil ich die halt sehr dynamisch finde. Die können die Welt erobern. Und ich mag gerne, dass sie sich nicht abtauschen, sondern dass ich die Spannung aufrechterhalte. Ich habe es ganz oft, dass irgendwie auch im Zentrum, dass es fast knallt und dass man ganz viele Schlagmöglichkeiten hat. Aber ich will ja nicht zu viel über meinen Schlag verraten, aber ich eigentlich immer versuche, das so lange rauszukitzeln, dass es wirklich, dass der Gegner es nicht mehr ertragen kann und dann eine schlechte Abwicklung macht. Und deswegen ist der Bauer für mich eine ganz tolle Figur. Und das Tollste ist natürlich der Bauer, der kann promovieren, der kann sich ja verwandeln, der kann ja
blockierte einen Touchdown Stellungen, machen. Der Touchdown ist auch sehr interessant, aber blockierte Stellungen, wenn die Bauern jetzt verschachtelt sind, aneinander vorbeigezogen sind, das magst du dann nicht so. Also du hast lieber die Spannung im Zentrum.
Ich mag lieber die Spannung, die Dynamik. Ich mache auch ganz oft Bauernopfer. Ne? Also gerade so in so typischen Stellungen gibt es ganz tolle Partien von mir. Siebrecht gegen Alexenko aus Reykjavik, kannst du nachspielen, hat auch der TWG auf seinem Kanal mal analysiert. Und überhaupt Bauernopfer und dann Durchbruch ist ein ganz großes Thema in meinen Partien. Und dann halt einfach diese Dynamik zu haben. Und wenn du natürlich eine total verstachtete Stellung hast, dann gut, dann hast du ja entweder schon die Demarkationslinie überschritten, also bist halt im Feld des Gegners, dann kann es natürlich auch wichtig sein, aber dann sind da nachher eher die Springer wichtig, dass man halt drumherum tanzen kann und dann irgendwie eine Möglichkeit findet. Aber ich mag gerne diese Spannung mit den Bauern und dass man halt nicht so früh sich entscheidet, Bauern zu schlagen und dass man eigentlich, ich habe auch dann oft Fianchetto gespielt und das ist eigentlich auch immer ganz witzig. Dann kann man auch mit allen Bauern eigentlich arbeiten und
Deswegen mag ich diese Frage so mit der Lieblingsfigur. Also immer, wenn ich sie stelle, im ersten Moment gucken viele dann komisch, aber dann kommen so interessante Sachen bei dieser Frage raus, wie bei dir jetzt gerade.
Ja. Ja,
der Bauer, okay. Und Touchdown ist, wenn er sich umwandelt, auf der Grundreihe.
Ja, okay.
Home Run. Gut, so, jetzt kommt das Quiz.
Hilfe.
Also.
So, der Podcast war sehr schön. Ich wünsche noch alles Gute den Schachfreunden werden.
Ja, das kannst du dann gleich in so 10 Minuten nochmal sagen, nach dem Quiz. Also du wirst das hier gut meistern. Also es ist so, es gibt 5 Fragen.
Ja.
Der Highscore ist 4.
Wow.
Ja, von unserem Jugendlichen. Piotr Alexander Arp hat das geschafft. So, du kannst nichts gewinnen. Und jetzt geht's los.
Und alle kriegen die gleichen Fragen, dann hätte ich mich ja
gleich
vorbereitet.
Nein, das sind sehr individuelle
Fragen. Aber ich hätte mich vom Mindset natürlich darauf vorbereiten sollen. Deswegen hätte ich mir natürlich einen Podcast anhören müssen. Aber ich höre mir jetzt alle anderen Podcasts natürlich sofort postend. Besonders wenn ich nach Frankreich fahre, habe ich ja genug Zeit. Ja. Dann kann ich mir euren schönen Podcast anhören.
Könntest du gerne machen. Also jemand, der so intuitiv drauf ist wie du, der wird das hier auch ohne Vorbereitung locker meistern. So, los geht's. Also du hast schon unglaublich viele Sachen gemacht im Schach, eigentlich alles, was es im Schachbusiness so gibt. Ich glaube, eine Schach-CD hast du noch nicht gemacht. Das ist vielleicht so das Einzige, was du noch nicht gemacht hast.
Ich werde jedes Jahr gefragt, auch von allen Unternehmen dieser Welt, ob Chessable, ob Chessemi, ob Chessbase. Alle wollen DVDs, CDs mit mir machen, aber ich habe noch keine gemacht. Da bist du gut informiert. Der erste Punkt geht an mich.
Habe ich mir selber überlegt, weil alles andere hast du nämlich eigentlich schon gemacht. Also du warst Kommentator, Spieler natürlich und du warst auch mal Trainer der Frauennationalmannschaft der Schweiz.
Richtig.
So 2012 bist du mit denen zur Schacholympiade nach Istanbul gefahren.
Ja.
Und warst also Nationaltrainer.
So. Richtig. Jetzt kommt die Frage.
Und die Frage kommt jetzt gleich. Und ich habe ja schon gesagt, du hast auch Jura in Bochum studiert.
Ja.
Und das führt zu der fast zwangsläufig ganz naheliegenden Frage. In der Schweiz ist was denn wohl verboten? Möglichkeit A, sonntags Wäsche aufzuhängen. Möglichkeit B, Tiere in der Öffentlichkeit zu füttern. Oder C, auf Geld zu treten. Was ist in der Schweiz verboten? Sonntagswäsche aufhängen, Tiere in der Öffentlichkeit füttern oder auf Geld treten?
Sehr gute Frage. Und ich gehe jetzt mal, ich kenne die Schweiz eigentlich ganz gut. Ich habe sehr lange gespielt für einen Schweizer Verein in Trubschachern.
Ja, und auch noch Jura studiert.
Und sonntags wurde schon Wäsche aufgehängt. Also von daher, wenn das verboten ist, da auf dem Land im Emmental wurde die Wäsche aufgehängt. Aber ich würde jetzt sagen, es ist wahrscheinlich, die Wäsche aufhängen darf man nicht sonntags, weil es generell, ich kenne das noch von früher aus dem Katholischen, ist es ja auch so, man darf keinen Rasen mähen, man darf all diese Sachen nicht machen, man darf nicht arbeiten. Und das würde eigentlich schon zu der Schweiz passen.
Das heißt, du hast es jetzt eingeloggt quasi,
ich wie bei Günther hier auch.
Die A, ja. Okay. Ja, ist richtig. Sehr gut. Okay. Punkt. Prima. Also, wenn du da Wäsche gesehen hast, dann war das illegal quasi.
Ja, genau.
Dass sie das aufgehängt haben. Nee, also Wäsche aufhängen ist in der Schweiz tatsächlich verboten. Wäsche waschen ist dagegen erlaubt am Sonntag. Ja. So, und die öffentliche Tierfütterung ist in Israel generell tabu. Und auf Geld zu treten gilt in Thailand als schwere Beleidigung des Königs, weil nämlich das Konterfei von dem da drauf gedruckt ist. Deswegen darf man da nicht drauf treten in Thailand.
So. Dankeschön für den Exkurs.
Ja, erster Punkt. Ne? So, nächste Frage. Du machst ja auch den Kinderkanal. Ne? Und da erklärst du zum Beispiel auch die Ritterburg. Haben wir schon gesagt, die Türme stehen außen, Königspaar innen und so weiter. So erklärst du die Aufstellung der Figuren auf einem Schachbrett. Wie ist das denn mit den Rittern? Ne? Also die richtigen Ritter aus dem Mittelalter. Konnten die denn überhaupt eine Ritterburg haben? Antwort ist ja, konnten sie. Und wenn sie adelig waren, ne, dann konnten die das. So, und jetzt kommt gleich die Quizfrage. Was taten denn die Ritter in ihrer Freizeit so? Also die haben ganz viel an Turnieren teilgenommen. Ne? Da kommt der Begriff Turnier übrigens her. Kommt also da aus dem Mittelalter von den Rittern. Kommt aus dem Mittelhochdeutschen und hat die Bedeutung einmal Kampfspiel. Und zum anderen heißt das aber auch Turnieren. Das heißt das Pferd wenden. Ne? Wenn die mit der Lanze aufeinander losgeritten sind, dann mussten die auch schon mal das Pferd wenden. Da kommt der Begriff Turnier her. Deswegen gibt es jetzt heute Schachturniere. So, und damals bei den Rittern gab es dann auch so richtige Turnierprofis, also so wie heute auch bei den Schachspielern und Lehrmeister zum Beispiel auch. Und der berühmteste davon, das war William Marshall, der erste Earl of Pembroke, genannt The Marshall. So, das war der bekannteste Ritter. Und was hat denn der im Laufe seiner Karriere als Turnierteilnehmer denn wohl so gewonnen? Möglichkeit A, 3 Wagenladungen Gold hat er gewonnen. Möglichkeit B, 120 Pferde. Oder Möglichkeit C, 188 Ritterfräulein.
Weil der so erfolgreich war, hat er wahrscheinlich bei jedem Turnier, eigentlich durfte man dann, wenn man das Turnier gewonnen hat, sich ein Fräulein aussuchen. Deswegen denke ich, es ist die 188
Ritterfräulein. Richtige Antwort von Sebastian Siebrecht, unglaublich. 188 Ritterfräulein hat The Marshall gewonnen in seiner Karriere. Mhm. Wenn das heute bei den Schachspielern auch noch so wäre, möchte man gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß auch nicht, was man mit diesem Preis dann eigentlich gemacht hat, aber na gut, so war das damals.
Er hat sie aber nicht alle mitgenommen.
Ne? Mehr ist nicht überliefert.
Zu den anderen beiden Punkten hast du auch was?
Nee.
Das war einfach frei erfunden, oder?
Das war erfunden, genau. Okay. Ja. So, Frage 3. Das besagte Jugendturnier, ne? Der Essener Schachjugend, wo du gesagt hast, du hast sogar noch das Partieformular. Also, finde ich total cool, dass du dich noch dran erinnern kannst. Also, ich kann mich halt auch noch dran erinnern. Ich habe irgendwo zu Hause, wollte ich eigentlich im Album nachgucken. Da gab es so einen Zeitungsausschnitt dann vom Endstand, aber ich hatte jetzt keine Zeit mehr, das Album rauszusuchen.
Ich kann mich sogar noch an deine Schrift erinnern.
An meine Schrift?
Ja.
Also das heißt, wir haben gespielt in dem Turnier gegeneinander. Ja. Wir haben einmal in der Jugend gespielt, ja. Aber ich wusste nicht, dass es dieses Turnier war.
Okay, ja. Okay, ich will jetzt nicht vorgreifen, vielleicht kriege ich ja schon Punkt.
Ja, okay. Ja, um die Partie geht es jetzt auch nicht, aber es geht um den Endstand. Weißt du denn noch, wer das Turnier damals gewonnen hat? Also ich weiß auch die Jahreszahl nicht mehr. Wie gesagt, ich hatte keine Zeit, das Album rauszuholen. Hat dieses Turnier gewonnen? Möglichkeit A, Stefan Roggenstein von den Schachfreunden Werden. Möglichkeit B, Carsten Droppmann, Schachfreunde Überruhr. Oder Möglichkeit C, Sebastian Siebrecht.
Stefan Roggenstein.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es war Carsten Droppmann. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich konnte es aber nicht mehr exakt nachprüfen. Also...
Nee. Ich weiß, dass ich gegen Stefan nämlich verloren habe. Königsindisch, 4-Bauern-Angriff. Kann ich mich noch sehr gut an die Partie erinnern.
Der deswegen, weiß das alles noch, unglaublich.
Deswegen gehe ich ganz fest davon aus, dass Stefan das Turnier gewonnen hat. Das prüfe ich auch sofort nach, weil den Punkt hole ich mir zurück.
Ja, okay. Ist dein gutes Recht, dann klären wir das im Nachgang noch. Also wie gesagt, das beruht jetzt...
Ich habe auch Kontakt zu Stefan, der ist ja bei RWE hier. Ja. Muss ich den kontaktieren? Aber ich kann mich an die Partie
so gut erinnern. Kannst du ihn auch nochmal fragen.
Ah, der ist natürlich älter, ne? Der Stefan ist Jahrgang 70, muss man dazu sagen.
Der hat einen Vorteil, ne, in dem Turnier. Also nach meiner Erinnerung war der Endstand so, erster Carsten Droppmann, Überruhr, zweiter Stefan Roggenstein, dritter, glaube ich, Sebastian Siebrecht, vierter möglicherweise Kai Ulrich, weiß ich aber nicht mehr genau. Und das weiß ich dann jetzt wieder, fünfter war ich. So, also so war dieses eins der ersten Turniere, was wir anscheinend beide gespielt haben.
Stefan Blank war noch dabei von euch.
Ah, okay. Das hatte ich jetzt auch nicht mehr in der Erinnerung. Okay, so, nächste Frage. Sicheres Terrain für dich, Basketballfrage. Also, Basketball wurde 1891 von einem kanadischen Arzt und Pädagogen erfunden. Der hieß James Naismith. Und der hat das erfunden für seine YMCA-Studenten. YMCA ist eine christliche Organisation, also auf Deutsch übersetzt ist das CVJM. So, und das Ganze war in Springfield in den USA. Da hat er Basketball erfunden. Das ist also eine der wenigen Sportarten, die von einer einzigen Person erfunden worden sind. So, und beim ursprünglichen Setup des Basketballs war ein Hausmeister ganz wichtig, nämlich der Hausmeister dieser Schule. Der hat also quasi für die ersten Basketballspiele so das Ganze eingerichtet. Und was hat denn dieser Hausmeister jetzt da wohl gemacht? Also welches der drei nachstehenden Szenarien ist das Richtige. Möglichkeit A. Also der Hausmeister befestigte Eimer an den Balkonen der Trainingsschool in 3,5 Meter Höhe, weil die Körbe etwa 1 Meter über der Kopfhöhe der Spieler sein sollten. Sah das erste Basketballfeld so aus. Oder Möglichkeit B. Er befestigte die heutigen Basketballkörbe, die damals aber noch aus Holz waren, an den Balkonen und die 3,5 Meter sind purer Zufall. Oder Möglichkeit C, dieser Hausmeister befestigte Pfirsichkörbe an den Balkonen. Die 3,5 Meter sind zwar Zufall, aber hinter jedem Korb wurde ein Brett angebracht, um zu verhindern, dass die Zuschauer von der Galerie aus die Würfe beeinflussen konnten. Du hast Basketball in der NRW-Jugendliga gespielt, ne? Mhm.
Aber ich finde, A und C macht Sinn. Ich überlege, ob das Brett später dazu kam, ob es das damals schon gab. Aber ganz am Anfang gab es ja schon das Brett. Tja, also ich finde die erste Geschichte schon sympathisch, aber ich würde sagen, es ist die C.
Das ist richtig. Nächster Punkt, vierter Punkt. Also der Hausmeister befestigte Pfirsichkörbe an den Balkonen. Die 3,5 Meter sind tatsächlich Zufall. Ja, die Balkone waren anscheinend so hoch. Ne? Aber die Höhe macht auch Sinn. Ne? Also für 2 Meter große Leute ist das schon eine gute Höhe. Ne? Hast du ein Dunking geschafft mal in deinem Leben?
An meinem Korb, den ich mir selber aufgebaut habe in Südfrankreich, ja.
Der hängt aber nicht in 3,5 Meter.
Der war für die Kinder ein bisschen kleiner. Nee, aufging. Genau.
Also man muss echt noch größer sein, um Dunking hinzukriegen.
Nee, überhaupt nicht. Ich müsste das schaffen mit meiner Größe, aber ich bin nicht so ein Sprungwunder.
Okay, so, letzte Frage. 3 Punkte hast du, ne? Okay, jetzt kannst du gleich ziehen mit dem Highscore.
Naja, den einen Punkt müssen wir noch aussprechen.
Das ist unter Vorbehalt,
genau. Drops.
Das ist eine Frage, die beruht wieder auf meiner Erinnerung. Es kann sein, dass du mir da gleich bei einer Stelle mal kurz helfen musst. Nämlich, du bist Großmeister geworden 2008. Warst du 35 Jahre, glaube ich, ne? So, und IM bist du geworden 1996, warst du 23. Und jetzt war es so, dass bei einer der beiden Begebenheiten, also entweder bist du da gerade Großmeister geworden oder IM, da gab es einen großen Artikel in der WAZ, also irgendwie so eine halbe Seite, ich weiß vielleicht war es sogar eine ganze Seite, den habe ich gelesen im Sportteil der WAZ. Ne? Und dann habe ich, weil wir uns halt kannten von der Uni und so, habe ich gedacht, so, das ist ja schon ganz cool, das ist echt eine gute Leistung, da rufe ich jetzt mal an, bei Siebrecht zu Hause, ne? Und dann gratuliere ich dem Sebastian mal. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die GM oder die EM-Geschichte war. Wenn ich bei dir zu Hause angerufen habe, wird es vermutlich IM gewesen sein, oder? Weil mit 35 hast du nicht mehr zu Hause gewohnt, oder? Okay, also muss es vermutlich muss es die IM-Geschichte gewesen sein. Also jedenfalls habe ich dann bei euch zu Hause angerufen. Und als ich da angerufen habe, hatte ich nicht dich am Apparat, sondern deine Mutter. Früher war das noch so, ne? Wenn man da zu Hause angerufen hat, ne? Also zum Beispiel auch bei einem Mädel, was man interessant fand, konnte das sein. Also gab halt noch keine Handys, ne? Und Direktverbindung, sondern dann hatte man erstmal die Eltern am Apparat.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, kennst du auch noch, ne?
Ja.
Okay. So, also ich hatte deine Mutter anscheinend am Apparat. Und was hat die wohl gesagt, als ich da angerufen habe? Hat die gesagt, der Sebastian, der ist gerade nicht da, der ist Möglichkeit A beim Friseur und lässt sich die Haare abschneiden. Möglichkeit B, unter der Dusche. Oder Möglichkeit C, beim Basketball.
Beim Basketball. Stimmt nicht.
Ja, leider kein Punkt, es bleibt bei dreien. Richtig ist, ja, die hat gesagt, der ist unter der Dusche. Und da hast du dich dann frisch gemacht für all die Erfolge und Ereignisse, die danach noch kommen sollten in deinem Schachleben. Ja, so war das.
Aber mit 23 habe ich eigentlich auch nicht zu Hause gewohnt. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Echt? Zum IM-Titel hast du angerufen? Da war ich unter der Dusche. Weil da habe ich eigentlich in Bochum gewohnt. Aber gut, wenn du das sagst, dann war das so.
Ich glaube, das war in Bochum. Okay, so, dann haben wir das Quiz geschafft. 3 Punkte, eine Vorbehaltsmöglichkeit hast du noch. Kannst auch nachträglich noch zum Highscore hier kommen. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Gespräch. Das Schlusswort gehört immer den Gästen und ich würde dich, also danach sage ich, außer vielleicht Danke, sage ich auch nichts mehr. Ich würde dich einfach zum Schluss fragen, was wünschst du dem Schach generell so als Spiel bei den ganzen Konkurrenzangeboten, die es heutzutage so gibt? Und Schach ist ja vielleicht auch ein bisschen altertümlich. Was wünschst du diesem Spiel für die Zukunft?
Ja, erstmal lieben Dank, Markus, für das gute Gespräch. Sehr viele interessante Einblicke, auch von dir, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Freue ich mich natürlich sehr. Erstmal wünsche ich natürlich den Schachfreunden werden alles, denke ich, Gute hier zum 100-jährigen Jubiläum. Das ist ja auch schon mal eine Marke. Ne? Finde ich ja schon mal super, dass ihr das so hingekriegt habt und auch jetzt hier eine sehr florierende Jugendarbeit habt und euch da sehr gut positioniert hat. Auch die erste Mannschaft, dass sie jetzt so hoch spielt, das ist ja auch fantastisch. Ne? Dann viel Erfolg, dass es jetzt auch so weitergeht. Morgen einen tollen Kampf gegen Bünde hoffentlich. Und dem Schach generell wünsche ich, das ist ja schon Kunst, Wissenschaft und Sport, also kann aus allen Bereichen ein bisschen was mitnehmen. Auch sehr für Kultur ist halt ein sehr, sehr hohes Gut und ich hoffe, dass das auch immer so bleiben wird, dass wir nicht zu sehr in dieses Internetgeschehen eingreifen, obwohl da natürlich auch ganz viele Begehrlichkeiten geweckt wurden durch die Vergangenheit, gerade jetzt durch die Pandemie. Ich finde, man muss das haptisch am Brett spielen. Weil alleine diese Figuren zu bewegen mit den Händen, du hast ja auch vorhin gesprochen von Lieblingsfiguren und so, das ist einfach was ganz Besonderes und Einzigartiges. Das kann man gar nicht mit einer Maus oder so erleben. Und ich kriege das immer mit, bei den Schachwochen kommen viele jetzt aus dem Online-Bereich und die wissen gar nicht, wie man Figuren zieht, geschweige denn, dass man nachher ein Schachbrett wieder aufbaut, wenn die Partie zu Ende ist, weil das macht der Computer automatisch. Das habe ich auch erst gelernt. Warum bauen die nie die Schachbretter auf? Weil man lernt halt auch sehr viel. Schach ist ja eigentlich auch ein Gentleman-Sport. Ne? Man geht eigentlich sehr höflich miteinander um und das sind alles so Tugenden, die mir auch sehr, sehr gut gefallen beim Schach. Ne? Es ist sehr diszipliniert eigentlich und es ist auch, Schach ist eine Sprache. Ne? Ich mache auch sehr viele Flüchtlingsprojekte und Man kann da sehr, sehr gut zusammenkommen. Ich habe ja selber sehr viele tolle Länder kennenlernen dürfen, obwohl ich sicher nicht alle Sprachen spreche, wo ich dort überall war. Und bin überall sehr, sehr gastfreundlich aufgenommen worden und habe mittlerweile wirklich viele Freunde auf der ganzen Welt. Und das ist, bin ich sehr dankbar, dass das halt durch das Schach möglich ist. Es ist natürlich auch durch andere Sportarten möglich, aber beim Schach kann man es ja wirklich in allen Altersstrukturen spielen. Und du hast vorhin angesprochen, ob es ein Seniorenalter, vielleicht kommt man ja später nochmal zusammen und spielt mal ein nettes Seniorenturnier. Gibt da auch immer ganz tolle Orte, ob am Meer, in den Bergen, egal wo. Ich kann alle nur empfehlen, mal zum Tegernsee zu kommen. Da bin ich seit 2017 Turnierdirektor. In den habe ich mich halt auch ein bisschen verliebt, weil ich da meine erste Norm gemacht habe als Großmeister 2004 und bin da mittlerweile verantwortlich für ein ganz tolles Turnier auf dem Gut. Kaltenbrunn ist das da, das ist traumhaft schön. Und ansonsten kann ich alle nur ermutigen, zu spielen und vor allen Dingen auch die Großen zu ärgern. Nicht so sehr auf die Elo-Zahl zu gucken, auf die DWZ, sondern einfach mal sagen, ich spiele jetzt eine starke Partie, ich hau dich hier um und dann geht das auch. Ne? Glaubt an euch selber, dann ist ganz viel möglich.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne.